Und Abfahrt, alle Mann an Bord hier, Abfahrt. Komm. Jawohl, hier, komm mal ran hier, räum mal Abfahrt. Auf in Rundfahrt hier, komm mal ran hier, jawohl. MSV die Gasse, eine Stunde, eine Runde. Jawohl. Abfahrt, wunderbar. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, an Bord der MSV de Gastro. Mit 15.000 Bruttoregistertonnen ist es eines der schwer beladbarsten Barkassen weltweit und mit 0,4 Knoten auch gleichzeitig eins der langsamsten. Wir werden circa etwas mehr als eines.
Entschuldigung, komm noch mit. Kann ich bei Ihnen mit Karte zahlen?
Nein, mein Freund, liest du hier nochmal das Schild? Das steht Barkasse.
Ah, okay, alles klar. Ja.
Wir werden etwas mehr als eine Stunde unterwegs sein hier im Hamburger Hafen, das auch das Tor zur Welt genannt wird. Gleichzeitig ist es andersrum auch das Tor der für die Welt zu Hamburg. Und servus, I want to say welcome to all the international people on board here from the ship and we wish you a good traveling with us. Wir werden in dieser Stunde den Containerhafen anfahren, wir werden die Speicherstadt sehen. Die Elfi sparen wir uns diesmal, damit wenigstens irgendjemand spart. Dafür werden wir einen kleinen Slenker machen und das Traditionshaus des Fischereihafen-Restaurants besuchen. Dort werden wir anhalten und speisen, denn es ist eins der besten Fischrestaurants auch weltweit. Und seit bisdem ist das Traditionshaus im Besitz der Familie Kowalke. Rüdiger Kowalke, der leider verstarb, wurde auch der Fischpapst genannt. Wir bitten Sie nun, das Rauchen einzustellen und die Sitze hochzuklappen. Wir fahren los.
Na, Tim?
Ich wollte nur sagen, ich bin gleich da.
Ja, hattest du die Uhrzeit gelernt in der Schule?
Ja, habe ich. Deshalb weiß ich ja, dass ich zu spät bin.
Ach so, ja gut, okay. Das heißt, wo bist du jetzt? Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Tim ruft gerade auf dem Handy an.
Ich sag mal so, ich sag das F-Wort, ja? Ich sag das F-Wort, aber ohne es auszusprechen.
Okay, aber wo bist du jetzt? Ich bin noch in Düsseldorf, bin gleich da.
Nee, ich bin am Fernsehturm.
Du bist am Fernsehturm, Fernsehstar Koch ist am Fernsehturm. Ich habe jetzt einfach mal unserem Tonmeister gesagt, mach doch einfach schon mal an, weil dann können wir den Podcast ja theoretisch jetzt schon beginnen und sind dann live mit dabei, wenn du hier eintrudelst.
Ja, und damit bin ich ja sozusagen pünktlich. Hauptsache, ich bin sozusagen verfügbar und Physis ist am Podcast nicht ganz so wichtig.
Ja, Vollprofi. Wie geht's dir denn, Tim? Dann können wir jetzt heute mal die Zeit nutzen für eine ehrliche Antwort, die mich wirklich interessiert. Wie geht es dir denn heute?
Wie meinst du das genau?
Naja, wie geht's dir? Wie es dir geht, so meine ich das.
Ja, mal abgesehen davon, dass ich schon wieder zu spät bin und ich ja jemand bin, der, auch wenn ich das sehr dezent nach außen in Trage Erziehung habe, einen gewissen Druck verspüre gerade, einen Leistungsdruck. Aber ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Wie es einem halt so geht nach so langer Schließung und Gastro und allgemein und du an meiner Seite. Mhm. Ne? Also es gibt viele Dinge, die man sich noch schön saufen kann im Leben.
Ja, da hast du auch wieder recht. Aber abgesehen davon, Tim, ich habe zufälligerweise heute so ein bisschen in Vorbereitung auf die Sendung habe ich rumgeyoutubed und bin dann bei Tim Melzer kocht mit Joko und Klaas gelandet, ja?
Ja, das ist ein paar Jahre Auto, steig schon aus.
So, und soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen?
Warte, jetzt hast du dich gemeldet, jetzt habe ich dich wieder laut.
Ja, soll ich dir was sagen?
Jetzt suche ich meinen Schlüssel, warte.
Ja.
So, jetzt ruft jemand anderes an. Warte, wo ist mein Schlüssel jetzt?
Du hast wirklich schon ein anstrengendes Leben, merke ich gerade.
Warte. Das stimmt aber auch nichts. Habe ich ihn irgendwo liegen lassen?
Schade, dass es nur ein Podcast ist und nicht gezeigt wird.
Hatte ich in der Hosentasche.
Ja, pass auf. Und also ich habe mir das angeguckt. Tim Melzer kocht mit Joko und Klaas.
Ja.
Weißt du, was das Erstaunlichste ist?
Nein.
Wenn man euch drei sieht, bist du wirklich derjenige, der dünner geworden ist.
Was?
Der dünner geworden ist.
Ja, aber ich habe ja auch zwischendurch mal hoch und runter gebummelt. Sag mal hier, hallo den Nachbarn, die trinken gemütlich ein Bierchen.
haben wir jetzt hier eine Bodega aufgebaut. Schick.
Ja, sieht gut aus. Der Portugiese weiß, wie es geht.
Wenn du richtig gute spanische Lebensmittel kaufen willst, gehst du La Torre.
Ach so, ich dachte bis heute, es wären Portugiesen.
Ja, der Idiot von oben, der meint, das ist ein Portugiese, aber es ist Spanier, ne? Portugies, bitte dich. So, jetzt gehe ich gerade hier in den Star-Fahrstuhl.
Das ist ein Lastenaufzug.
Aber dazu sei gesagt, nochmal zu irgendeiner, hier.
Da könnte der Empfang gleich weg sein, ne? Also irgendjemand müsste jetzt bitte mal den Fahrstuhl runterschicken, damit sich Tim Melzer in diesen Fahrstuhl reinbegeben kann.
Ich bin ja schon im Fahrstuhl.
Ja. Du musst nur hochholen. Also Freunde, ja, gerne den Tim mal jetzt hier hochholen. Und Tim, ich lege jetzt mal auf und erwarte dich hier.
Nee, ich komme, ich warte doch. Es dauert doch nur noch wenig. Hier vorhin geht keine Tür zu hier gerade.
Also, ich weiß nicht, was Sache ist. Du bist wirklich, du bist der Einzige von den dreien.
Damals war ich ja noch schlank, dann bin ich ja doch so habe ich ein bisschen Muskelmasse dazu gemacht und dann habe ich gesagt, komm, geh nicht mehr ins Gym und seitdem bin ich wieder so schlank und rank wie ich. Es war ja reine Muskelmasse. Ich bin jetzt komplett falsch. Wer hat da den Fahrstuhl gedrückt?
Wie gesagt, ich wollte eigentlich auch viel mehr darauf hinaus, dass es einfach lustig ist, sich dieses Bewegbild von heute anzusehen und zu merken, dass du vermeintlich derjenige bist, der noch am besten aussieht. Aber du hörst mir überhaupt gar nicht zu, aber das macht überhaupt nichts.
Ich kann nicht zuhören, ich werde hier auf dem ersten Stock abgefangen. Ich war kurz vor der Entführung. Man wollte mich verschleppen.
Ja, so ist das, wenn mein Fernseher-Star-Koch ist. Kurz nach, ja, jeder muss nach kurz nach Corona, muss jeder gucken, wo er bleibt. Und einen fetten Batzen Geld mit Melzer machen. Ich sag doch, ich rede einfach dagegen. Mir tun die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt schon leid.
Jetzt stecke ich fest, glaube ich.
Oh Gott, das wird mir fehlen. Tim, du machst mich fertig. Du machst mich wirklich fertig.
Wenn ihr zu blöd seid, den zweiten Stock zu holen, wo ist das Problem?
Ja, wirklich. Wenn du wüsstest, wo die Probleme überall sind, du.
Fahrstuhlgate. Ja, da komme ich doch. Da bin ich schon. Hallo. Guten Tag.
Guten Tag. Ach,
moin.
So, jetzt sitze ich ganz offiziell da. Wahnsinn. Das sind ja alles neue Gesichter.
Ja, also Dennis am Ton ist kurz vertretungsweise da, ja, weil unser Tonmeister,
ja,
bekommt gerade Second Impfe.
Ah, okay, kommt der denn nochmal rein? Hat der nicht heute Geburtstag?
Oh, komm, bin beeindruckt.
Der hat doch Geburtstag, ja, den wollen wir schon noch sehen, oder ja, nicht?
Natürlich.
Also für die fantastische Soundqualität. So, sehr schön, tut mir leid für die, ich sag mal, ertragbare Verspätung, lag im Unwesentlichen nicht an mir.
Sondern?
Na, im Fahrstuhl.
Ja,
genau. Im Fahrstuhl. Ja, zwei, genau, Stockwerke. Wie lange man wirklich zwei Stockwerke im Fahrstuhl verbringen kann. Wahnsinn.
Ach so, genau. Und das ist hier Moritz heute.
Hallo Moritz.
Vertritt heute Rickert, um die Fotos zu machen.
Warum?
Rickert hat zu tun.
Was hat der zu tun?
Ja, Rickert hat mir gerade eine Sprachnachricht, ja, geschickt, ja, in der er mir eigentlich eine Minute vollgeheult hat, wie viele Jobs er zu tun hat und dass, ja, wir jetzt halt mal die Leidtragenden sind.
Also, na, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja ein weiteres sympathisches so Gesicht in der großen OMR-Familie.
Moritz fragte mich schon, ja, was sage ich denn zu Melzer, wenn, moin, er irgendeinen blöden Spruch zu mir sagt?
Halt die Fresse.
Habe ich auch gesagt.
Am besten halt die Fresse. Also zu mir. So.
Ja.
So, nicht deine Welt. Die Fotografen dürfen bei uns reden. Ja, bei uns darf jeder reden. So. Selbst Sebastian.
Ja, so. Hier darf jeder.
Okay, hau rein. Wir haben Gast.
Ja, der wir wartet. Haben Gast heute. Der wartet, ganz genau. Hm? Und ich würde wirklich sagen, wir fangen mal direkt an. Er hat seine Kindheit im Hotel verbracht.
Ja.
Seine Spielwiesen waren das Getränkemagazin, Leergutflaschen und die Kegelbahnen im Keller. Oh, Kegeln. Bist du Team Kegeln oder Team Bowlen?
Kegeln.
Kegeln ist geil,
ja,
oder?
Ja. Also Bowlen ist lässiger, aber Kegeln ist irgendwie mehr, ist so, ist the real shit.
Ja, finde ich auch.
Das ist so wie Inlineskaten oder Rollschuhe. Ich bin Rollschuhe.
Ja?
Ja.
Und kannst du es auch?
Also vorwärts fahren, ja.
Ja, ich könnte gern rückwärts fahren.
Du könntest gern rückwärts
fahren. Ja, das ist schon lässig.
Aber ernsthaft, du wärst so ein Typ, der wirklich wie so ein Arschloch rückwärts fährt, der auch so den Schwung hat und den Groove hat und dann so ein bisschen so LA in diesen kurzen Shorts macht.
Weißt du, wer das kann? Ja? Habe ich in der Woche auf Instagram gesehen, der Leon Windscheid, der hier saß.
Was kann der?
Der kann rückwärts fahren und macht dabei wirklich so Arschmoves.
Ja,
also wirklich.
Ist, ja, es ist halt so ein bisschen bei Typen manchmal ganz, ich hatte immer einen Dreh in Paris und da waren wir auf irgendeinem Marktplatz und war so ein Typ, der ist so ein Longboard gefahren und es konnte, ja, richtig geil, richtig. Boah, aber die Attitüde dabei, ich wollte ihn die ganze Zeit vom Brett treten. So, das war Bewunderung und Hass gleichermaßen. Mhm. Wenn Leute was sehr gut können und das zu deutlich zeigen, weißt du, so dann und da, ach, dann manchmal kann, ja, das dann auch wütend machen.
Also du bist Kegeln.
Ja.
Da frage ich mich immer, ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen?
Ja, sehr witzig.
Unser Gast von heute hatte eine Kinderkugel zum Kegeln, weil er zu schwach für die große Kugel war. Ist Jahrgang 71.
Ja. Also nichts Schlimmes. Ich bin bis heute mit den Kinderkugeln unterwegs, auch beim Bowling.
Nee, aber er ist Jahrgang 71. Ihr seid 3 Monate auseinander und ja. Er sagt, das ist der beste Weinjahrgang. Ah, er okay. Kommt ja so ein bisschen aus der Branche.
Ja, habe ich nicht so viel mit zu tun, weiß ich nicht.
Magst du Karpfen?
Ja, sehr.
Er mag sehr, gar keinen Karpfen.
Sehr, sehr. Ein unterschätzter Fisch.
Ja?
Ja.
Ist Karpfen und Matthias ist aber nicht das Gleiche, ne?
Bitte, lass das schneiden, ernsthaft. Bitte, lass. Ich weiß, wir schneiden. Ja.
Ich frage für einen dummen Zuhörer.
Nee. Doch. Nein.
So, du weißt ja gar nicht, nein. Was da immer also, für Fragen
nicht
kommen.
Mal Bernd das Toastbrot ist so dumm, um diese Frage zu stellen. Ob Karpfen und Matthias das Gleiche ist?
Ja, was ist denn das für eine dumme Frage, Tim? Was? Aber, Entschuldigung, Karpfen und Matthias ist ja wohl nicht das Gleiche. Aber was stellst du denn für?
Weiter.
Können wir das bitte schneiden? Das Fernseher-Starkoch Tim, also das
Intrigant.
Ich mache einfach mal weiter. Ja. Er machte sein Abitur und beginnt eine kaufmännische Lehre in einer Bank, jobbt nebenbei in der Disco und dann merkt er, ich will zurück zu meinen Wurzeln. Ich habe gespürt, mein Herz schlägt nur für die Gastronomie.
Oh, das ist krass. Das ist toll. Das mag ich. Eine schöne Geschichte.
Daraufhin ging er ins Hotel für Jahreszeiten und er lernte dort das Kochhandwerk.
Der hat kochen gelernt. Mhm. Okay.
Mhm. 2018 wird er von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Gastgeber des Jahres ausgezeichnet.
Aha.
Was ist denn ein Gastgeber?
Also ich würde sagen, wenn du mich nach meiner Berufsbezeichnung fragst, wäre ich professioneller Gastgeber. Also natürlich mit der Grundausbildung Koch. Und ich koche auch sehr gerne, aber für mich geht es um mehr als nur um das wahre Gericht, sondern eben um die Gesamtatmosphäre. Ein guter Gastgeber ist eigentlich halt ein guter Gastgeber. Also jemand, der sehr gerne Gäste bewirtet. Kein Dienstleister, himmelweiter Unterschied. Dienstleister ist ein Servant und ein Gastgeber ist ein Gastgeber. Ich finde auch die Bezeichnung professionelles Gastgeben viel schöner als Dienstleistungsgewerbe.
Ja, finde ich auch.
Hm? Dankeschön.
Sämtliche seit 1981 amtierenden deutschen Bundeskanzler und Innen natürlich waren in seinem Restaurant bereits zu Besuch. Hattest du schon mal einen Bundeskanzler zu Besuch?
Ja.
Nee, zu Besuch, nicht dafür gekocht.
Du meinst jetzt bei mir zu Hause?
Nee, im Restaurant.
Ja.
Ja?
Ja.
Wo, wen?
Die Bullerei hat ein ganz großes Ding. Wir reden nicht darüber. Wir haben Gäste und nur wenn du wie Lothar Matthäus unbedingt genannt werden willst, dann nennen wir den auch.
Okay.
Ansonsten sagen wir, es gibt auch für diese Menschen mal den Bereich der wie soll ich sagen, Privatsphäre.
Die also, hanseatische Bescheidenheit.
Ja, so ein bisschen. Wobei ich das andere auch nicht schlecht finde und manchmal ärgere ich mich auch, dass wir kein Gästebuch haben. So, weil ich denke, da wären einige schöne Momente dabei gewesen.
Aber es gibt auch nicht ein prominenten Foto in der Bullerei, ne?
Nicht mal meins.
Nicht sein prominent.
Häng eins, 2x2 Meter groß am Eingang. Da bin ich drauf.
Stimmt, das ist neu.
Das ist neu, jetzt habe ich Geschenke gekriegt.
Und ehrlicherweise hat mich das ein bisschen gewundert.
Ja, das Foto ist sehr, sehr schön.
Ja,
es war ein Geschenk. Und der Schimpanse, der da Ewigkeiten hing, das war auch ein Porträt von mir.
Das war das Bild von mir?
Nee, es war ein Porträt von mir.
Ja?
Ja, interpretiert. Das ist einfach mal mein Bild von Tim. Und da ist der Schimpanse draus geworden. Und jetzt hängt halt eine fotografische Darstellung, weil es einfach sehr schön gemacht ist und sehr wertig aufgezogen worden ist. Und ich sonst leider keinen Platz habe. Also zu Hause hänge ich es mir nicht auf. Mhm. Es hängen keine Bilder von mir an der Wand, außer ein einziges, wo ich mit Kiss drauf bin. Bei mir privat. Mhm. Weil ich finde, reicht ja auch. Und wenn ich mich sehen will, gucke ich in den Spiegel. Mhm. Und ansonsten bin ich auch nicht ein Riesenfan von der Selbstdarstellung bildlicherweise in Orten, wo man selber schafft.
Das Bild ist, glaube ich, aus der Kitchen Possible-Kampagne von vor 2 Jahren mit dem Titel Die Küchenmaschine.
Richtig.
Übrigens, wirklich, wirklich gut getextet. Kam das von dir?
Ja?
Kam das von dir, die Küchenmaschine?
Ich glaube, ich nenne mich ja mal, ich bin eine Maschine.
Das fand ich nicht schlecht. Das
fand ich bin doch eine Maschine.
Ja. So, du hast, nee, warte.
Bin doch kein Mensch.
Sein Vater leitete einst das Hotel, ein Hotel in Kaltenkirchen.
Tim Bensko, ne? Bunz Bensko.
Tim Bensko.
Tim Bensko. Schneller Kerl, sieht ein bisschen aus wie du.
Findest du?
Naja, also auch so ein Locken. Okay.
Du hast mal eine Sendung mit seinem Vater zusammen gemacht im NDR.
Ja.
Und zwar war das am 14. Januar 2012. Ist jetzt idiotisch, aber ich dachte mir, vielleicht klingelt irgendwas bei dir, wenn du an Anfang 2012
bist. Ich habe einen leichten Verdacht, ja.
Ja?
Einen leichten Verdacht, ja, aber mach nochmal.
Für ihn, für unseren heutigen Gast, war sein Vater der perfekte Gastgeber. Er sagt über ihn, er hatte den unbedingten Willen, und ich glaube, das ist auch das, was du eben mit Gastgebertum meintest, den Gast zu begeistern mit allen Konsequenzen, und das finde ich spannend, die dazugehören.
Das ist ein sehr schöner Satz, auch das Problem unserer Branche, aber ein sehr schöner Satz, und ich glaube jetzt sogar zu wissen, wer es ist.
Was,
aber
mach weiter. Was könnte denn mit Konsequenzen gemeint sein?
Totale Selbstaufgabe. Also bedeutet... Alles investieren, Zeit, Persönlichkeit, Willen, Geld natürlich irgendwie, um wirklich das Ding so durchzuziehen. Der Moment, den wir kreieren, hat auch viel damit mit Selbstausbeutung zu tun. Und ich glaube, die alte Schule, und wir reden hier gerade ein bisschen von alter Schule meines Erachtens, ne, hat das natürlich auch zu Zeiten früher auf die Spitze getrieben. Es nimmt immer noch kein Ende. Also das ist, Menschen, die in dieser Branche sind, haben einen anderen Duktus. Haben einen, oder nicht alle, aber viele zumindest, die das mit Leidenschaft betreiben, ticken anders, haben eine andere Zeit, haben eine andere Uhr.
Ihr habt euch im Okay kennengelernt.
Passt.
Was war das für ein Laden, das Okay? Ich kenne, also logischerweise...
Gibt's immer noch. Heißt am Kai, Enzo Caressa und Sylvian Caressa, zwei durchgeknallte Italo-Franzosen. Also wirklich mit einem auch einem unfassbaren Stilbewusstsein und einer Bereitschaft zum kulinarischen Exzess, die mich damals als Küchenchef engagiert haben, nachdem ich mich von Christian Rach getrennt hatte oder er sich von mir, je nachdem, wer die Geschichte erzählt.
Nachdem du den Laden angesteckt hast.
Nachdem wir eigentlich gemeinsam das Darling Harbor machen wollten, gab es eine Situation, die das Ganze verhindert hat. Wie gut man sowas reden kann, und alle so Fragezeichen. Dann habe ich ein Angebot bekommen, bin Küchenchef geworden und bin aber zwei Wochen später wieder vom Küchenchef sozusagen befreit worden, weil dann kam der, Wolfgang Grobauer, seines Zeichens Inhaber der Kölns Auslandsstuben, der das Ding sozusagen an die Wand gesetzt hat. Und die wollten nur eigentlich einen Sternekoch haben und haben dann mich ausgetauscht gegen ihn. Ich habe noch nie einen Tag auf dem Spielfeld gestanden und dann bin ich zum Geschäftsführer geworden.
Nach zwei Wochen.
Also das war die schnellste, sinnbefreiteste Beförderung, die ich je erlitten habe, weil ich nicht ansatzweise eine Ahnung hatte, aber Respekt vor den Caressas, die hätten mich auch rausschmeißen können. Probezeit vorbei, wir haben 9. Mhm. Und wir kannten uns noch gar nicht so gut. Aber die haben an mir festgehalten und haben gesagt, pass auf, wir haben dir das versprochen, das können wir dir nicht geben, also gehen wir einen Schritt weiter. Mhm. Machen wir dich zum Chef.
Und das schreibt man übrigens nicht okay mit OK, sondern das ist der Kai.
Jetzt heißt es am Kai.
Am Kai, okay. Ja.
Haben sich zu viele mit schwer getan.
Letzter Hinweis, 1996 eröffnet ihm der Vater, dass er wegen gesundheitlicher Probleme im Restaurant künftig zurücktreten müsse.
Wow.
Und so wurde unser heutiger Gast im Alter von gerade mal 20 Jahren sozusagen der neue Gastgeber von dieser, ich glaube, man kann schon sagen, von dieser Hamburger Institution.
Absolut. Und damals war der so eine Schnullerbacke.
Wer?
Der Gast, der jetzt gleich kommt.
Ja.
Also ich habe ihn natürlich auch da schon kennenlernen dürfen zu der Zeit. Boah, war da eine Schnullerbacke.
Er hat zu dem Zeitpunkt, als sein Vater zu ihm sagte, willst du den Laden nicht übernehmen, hat er bei Jörg Müller auf Sylt gearbeitet.
Hätte ich auch fast. Übrigens zur selben Zeit.
Ja?
Ja, aber ich habe es nicht angenommen, weil das Jobangebot so unverschämt war.
Was, definiere also unverschämt?
Viele Stunden schlecht bezahlt.
Okay. Das ist unverschämt. Ich habe, bevor du was sagst, wer es ist, habe ich hier noch ein Zitat über das Restaurant von Ulrich Tukur.
Oh, spannend.
Und er sagt, heute ist dieses Restaurant, über das er redet, ein Stück Heimat für mich. Und es scheint, als bedienen mich immer noch dieselben Kellner, die es schon im letzten Jahrtausend mit Lust und Laune taten.
Das ist krass.
Ruhig und beständig dreht sich der Planet dieses Mannes durch eine gastronomische Welt, die von heute auf morgen nicht mehr wiederzukennen ist und schenkt uns etwas sehr Kostbares. Die Illusion der Permanenz nämlich, den Traum, dass ein fabelhaft geführtes Restaurant so alt und gut werden kann wie eine gusseiserne Bratpfanne.
Sehr schön formuliert. Und genau. Dazu möchte ich noch eins erwähnen, das kannst du dann vielleicht im Gespräch nachher nochmal aufgreifen. Als wir die Bullerei gegründet haben, wurden wir gefragt, wo seht ihr euch denn eigentlich? Was soll dieser Laden? Und da habe ich gesagt, ich wünschte mir, dass wenn wir in 10 Jahren so eine Institution sind, sowas zwischen Eisenstein, was eine Pizzeria in Hamburg Ottensen, und dem, und jetzt kommt er ja gleich, dem Fischereihafen-Restaurant am Hamburger Hafen, wenn wir das schaffen, dann sind wir unfassbar gute Gastronomen. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft und ein riesengroßes Vorbild. Und ich freue mich sehr auf die ehemalige, muss ich wirklich sagen, Schnullerbacke. Ein Mann, der wirklich toll gereift ist. Dirk Kowalke, richtig?
Ja, Dirk Kowalke. Du hast, fantastisch. Du hast ehrlich, vollkommen ehrlich. Recht. Dirk Kowalke ist in the house.
Wunderbar. Und
ich hoffe, er kommt jetzt gleich rein.
Oh, also da gibt's so viel unfassbar schöne Geschichten. Die ich sehr, ich sag mal, mystifiziert erzählen muss nachher so ein bisschen.
Ja, bitte. Ja. Bitte. Guck mal. Ich würde sagen... Das sieht gut aus.
Oh, oh Gott. Exakt.
Was hat er in der Hand?
Ach, das ist eine der größten Gerüchte dieser Welt, aber wir wollen nicht dran rütteln. Hallo. Ich freue mich sehr.
Getestet natürlich.
Gut siehst du aus. Gleichfalls. Gut siehst du aus. Herrlich.
So, Dirk.
Ja, bitte. Dirk,
du darfst dein Gastgeschenk. Hat Tim auch mal was in der Hand?
Oh, ja, 1,4, 1,5, was hat er?
1,100 Gramm.
Ja. Krass.
Aber war das größte Exemplar heute.
Ja, so, heute hauen wir mal hier nicht den Lachs auf den Tisch, sondern den Aal.
Also Tim hat gerade einen frischen Aal überreicht bekommen.
Einen geräucherten Aal?
Ja, aber frisch wird er ja auch sein.
Frisch geräuchert,
okay, ja. Nimm gerne Platz, setz dir die Kopfhörer auf und dann bist du herzlichst willkommen bei uns. 1100 Gramm.
Das ist ein Biest. Das ist ein Biest. Ich sag mal so, ohne jemandem nahtreten zu wollen, auf dem Hamburger Fischmarkt bist du glücklich, wenn du noch 400 Gramm hast. Habe ich aber gleich auch eine ganz spannende Frage zu.
Dann sagen wir erstmal herzlich willkommen, Dirk Kowalke, bei...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, da sind wir.
Hallo.
Dirk, wie geht's dir?
Grüß dich, Sebastian. Hallo, Tim.
Hallo.
Geht's dir gut?
Ja, geht sehr gut. Jetzt, wo das Restaurant langsam wieder hochfährt, ist eine ganz andere Psychologie, ne?
Ist es?
Ja, klar. 7 Monate Lockdown, das war natürlich ein Anblick. Man war natürlich trotzdem jeden Tag im Laden, ne? Wenn es 1-2 Stunden waren.
Ja, same to me. Also auch wenn so richtig loslassen konnte ich nicht. Ich glaube, ich hätte anders agiert und reagiert, wenn man gesagt hätte, 7 Monate zu.
Ja.
Also hätte man von vornherein das klar gesetzt und nicht so ein Pseudo wie bei Hänsel und Gretel Keksbrocken ausgelegt, nachdem wir uns bücken müssen, um doch langsam in den Verbrennungsofen zu geraten, der hässlichen Hexe. Glaube ich, hätten wir mental einige Dinge besser, anders weggesteckt, genutzt und auch neu positioniert. Bin ich mir relativ sicher.
Kann gut sein. Auf der anderen Seite, ich bin sehr froh, dass wir diesen Abholservice zumindest, dass wir das also gemacht haben. Wir hatten also die ganze Zeit, zum Abholen. Ne? Bisschen haben wir auch geliefert, aber nicht professionell, weil wir einfach keine Fahrzeuge hatten.
Also ich bin froh, jemanden zu haben, der ähnlich Gastronomie lebt, atmet wie ich. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie, um das zu vergleichen.
Respektierlich? Grüße von Markus?
Nein. Aber einfach so, weil ich habe unfassbar viele Fragen, ob es dir auch so geht wie mir. Also das meine ich. So ein bisschen ein Ich-Gespräch, aber viel aus deinem Munde. Weil ich glaube, dass wir sehr ähnlich ticken in unserer Leidenschaft und in unserem Wirklichen. Wie war das so schön formuliert? Über deinen Vater?
Was meinst du jetzt?
Dieses, dass er den unbedingten, absoluten...
hier von Herrn Tukur?
Ja. Diesen unbedingten Willen, dass er ohne Bedingung, bedingungslos ein perfekter Gastgeber
zu sein. Die Gäste glücklich machen zu wollen. Ne?
Und Dirk hatte eine noch größere Aufgabe, weil sein Vater ein unfassbar präsenter Mensch war und eigentlich ein Erbe hinterlassen hat, bevor er verstorben ist. Er hat es ja zu Lebzeiten übergeben, was eigentlich nicht zu erfüllen war. Und auch in Hamburg, manch einer, gerade in deinen jungen Jahren, ich habe dich vorhin Schnuddel genannt oder so ähnlich, was habe ich gesagt?
Schnulli.
Und Schnulli, irgendwie, da kam halt der 20-jährige Dirk Kowalke mit ähnlichen Haaren wie sein Vater und sollte diese Institution übernehmen. Da haben einige das angezweifelt.
Ich muss ganz kurz rein, weil 20, da hast du dich leider verrechnet, Sebastian. Also ich war 26.
Also 26.
Ja, naja, 20. Da auch schlecht recherchiert. Dann war es gar keine so große Leistung.
Genau. Nicht so hochstapeln.
Aber ein unfassbares Erbe, was da angetreten worden ist. Und ich muss wirklich sagen, du hast vielen, auch mir, Zweiflern mit Bravour widersprochen und hast eine unfassbar eigene Rolle angenommen. Sehr präsent und hast aber trotzdem diesem Würde vollen und wirklich tollen Traditionshaus nicht ansatzweise die Seele geraubt.
Wie ist
ganz
denn
toll,
das?
Absolut Hut ab, muss ich einfach einmal sagen. Und jetzt zur Lobdudelei, bitte.
Ja, okay, dann stelle ich die Frage später. Die Rolling Stones, Lady Diana und Sylvester Stallone waren schon hier, genauso wie Max Mustermann und Otto Normalverbraucher. Denn, und das ist wichtig, wer auch immer das Fischereihafenrestaurant auf etwas reduziert, das vor allem mit Promis zu tun hat, hat die Zusammenhänge offensichtlich nicht ganz verinnerlicht. Der Fischereihafen ist für alle da und alle kommen. Dirk Kowalke hat diese Zusammenhänge von der Pike auf verinnerlicht. Er führt das Hamburger Traditionslokal als Nachfolger seines legendären Vaters Rüdiger Kowalke. Dirk Kowalke hat mit 7 Jahren schon gekellnert und dann mit gerade mal 26 Jahren das Restaurant übernommen. Wie einst der Vater lebt auch er 365 Jahre im Tage im Jahr das perfekte Gastgebertum. Dirk hat seine Kindheit im Hotel verbracht, seine Spielwiese waren das Getränkemagazin, Leergutflaschen und die Kegelbahn im Keller. Er hat die Katakomben gesehen, die Umkleideräume der Köche und Kellner. Näher dran am gastronomischen Geschehen ging also nicht, um diese Atmosphäre erst zu inhalieren, dann zu konservieren, um sie letzten Endes tagtäglich zu respektieren. Die große Schule eines großen Gastgebers. Dirk Kowalke ist also buchstäblich in die Gastronomie hineingewachsen. Die Gabe, ein sehr guter Gastgeber zu sein, wurde ihm vererbt. Denn auf so hohem Niveau und vor allem konstantem Niveau kann man so etwas schwerlich lernen. Gute Gastgeber gibt es überall, sehr gute gibt es, neben Tim versteht sich, nur sehr, sehr selten. Erst recht die, die das Ganze rund um die Uhr tun. Das Fischereihafen-Restaurant ist eines der ganz wenigen Restaurants in Deutschland, das mittags wie abends gefüllt ist. Und das schon seit Jahrzehnten. Man könnte auch sagen, es ist eine der ganz großen gastronomischen Institutionen des Landes. Eine Institution, in der schon Angela Merkel, Lady Di und Mohammed Ali zu Gast waren und die mitten in der Corona-Pandemie einfach mal ihr 40. Jubiläum feiert. Zur Institution wollen wir im Idealfall noch werden. Gute Gastgeber sind wir hoffentlich bereits und sagen daher aus vollem Herzen herzlich willkommen oder besser passte es nie. Moin Moin bei Fide Gastro, Dirk Kowalke. Schön, dass du da bist.
Grüße euch, hallo.
Freue mich unfassbar, dass du heute hier bist. Aber weil mich auch eine langjährige Beziehung mit deinem Vater verbunden hat, der wirklich als... Ich sag mal, einer der letzten Gentlemen dieser Gastro-Szene in meinen Augen sich sozusagen präsentiert hat, über alle Unterschiede hinweg. Also bei ihm war wirklich nicht wichtig, welche Visitenkarte du hinlegen konntest, sondern einfach nur, welche Form eines Gastes du bist. Und er hat alles dafür getan, dass man sich wohlfühlt. Was er über am selben Tisch über mehrere Generationen wirklich mit sehr souverän geschafft hat. Du hast eins gesagt, da würde ich nämlich widersprechen. Dirk hat es nicht vererbt bekommen, sondern Dirk gehört zu den Leuten, die sich genauso hart erarbeitet haben und diese DNA in sich drin haben. Weil da würdest du Dirk mit sehr, sehr Unrecht tun. Was ich eine Zeit lang mal getan habe, am Anfang gerade, als du noch die Schnullibacke warst, sozusagen ins gemachte Nest und wo ich sehr zweiflerisch war, aber wirklich mit einer Fulminanz mir durch einfaches Wesen mich widerlegen konntest. Ganz große, einer der großen Inseln des Rückzuges für mich eine Zeit lang gewesen.
Wie ist denn das, Dirk, wenn man also so eine Institution, und ich weiß, du hörst das Wort Institution gar nicht so gerne, aber wie den Fischereihafen dann verhältnismäßig früh übernimmt, seinem Vater abkauft, sich mehr oder weniger unter die Fittiche des Vaters begibt, obwohl ihm der Laden ja mittlerweile gehört. Mhm. Wie groß ist denn da die Angst, dass Menschen wie ein Melzer, wie andere Köche, dass man unter Dauerbeobachtung steht?
Ach, die Angst, die hatte ich eigentlich wenig. Es ging wirklich darum.
Das war sein Problem.
Es ging also wirklich darum, in den Betrieb reinzuwachsen, ne? Und dass wir in der Außendarstellung eben, ja, diese familiäre Atmosphäre irgendwie hinbekommen. Und das war natürlich ideal, dadurch, dass wir fortan zu zweit waren eigentlich in der Außendarstellung, ne? Also, diese rechtliche Übernahme, die hat zwar stattgefunden, aber nach außen waren wir jetzt Vater-Sohn-Betrieb, ne? Und meine Stiefmutter, blödes Wort, aber ist sie ja nun mal, Susanne.
Ist wirklich ein blödes Wort.
Blödes Wort, ne?
Das klingt immer so nach Zicke.
Genau, die haben dann also auch, ich kam 97 rein und die beiden haben, glaube ich, geheiratet 99, waren also schon ein paar Jahre auch ein Paar, aber das kam in etwa hin vom Timing.
Ja.
Dass auch sie sich dann mehr und mehr eingebracht hat. Also eigentlich war es so ein bisschen Vater, Mutter, Sohn, ne? In der Außendarstellung die ersten Jahre. So, das war einfach sympathisch. Das kam gut rüber und ich wurde gut präsentiert, irgendwie so anmoderiert auch immer so, ne, von Vater und von ihr, und hat natürlich auch ein bisschen Welpenschutz, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Aber umschreib mal das, also für Jahre. Die wenigen, die jetzt Fischereihafen Kowalke, nicht das Fischereihafenrestaurant, Kowalke ist das einzige Restaurant in Deutschland, das ich kenne, was zwei Namen hat und unter beiden gleichermaßen erkannt wird.
Aber ist es denn, jetzt mal ketzerisch, ist es über Hamburg hinaus bekannt für Leute, die sich nicht ganz explizit mit der Gastronomie auskennen?
Wenn du dich nicht auskennst, kannst du es auch nicht kennen. Aber jeder, der sich auskennt, kennt.
Der kennt's.
Ja. Mhm. Und wir reden jetzt hier nicht von Nerdwissen. Also wir reden von allgemeinen Gastroinstitutionen. Mhm. Wir reden hier von dem, wie hat das Bumsding in Berlin,
Borcherts?
Jetzt nicht despektierlich, das Borcherts zum Beispiel. Wir reden von Kowalke, wir reden von München.
Sansibar,
solchen. Zu denen gehört das.
Also doch Institution am Ende.
Absolut. So, jetzt bist du bums 26 Jahre alt. Und das Restaurant besteht ja, und das habe ich abgefeiert, hat livrierte Menschen vorne als Empfang stehen. Also Menschen mit Uniform, wie in einem Grand Hotel. Mhm. Die heißen dich willkommen, die fahren nochmal das Auto.
Fängt beim Wagenmeister an, genau.
Exakt, fahren deinen Wagen zur Seite, parken in Valet Parking, lange bevor das mal so ein It-Ding wurde. Mhm. Dann kommst du rein, Treppenlift. Also das einzige Restaurant in Hamburg, in Deutschland, glaube ich, was ich kenne, was einen Treppenlift hat. Das wiederum hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass nicht jeder Besucher 16, 17 Jahre alt war.
Nee, das ist richtig.
Ja, also es waren nicht nur Fußballer mit Kreuzbandriss, sondern es waren auch Menschen, die mit Treppensteigen generell aufgrund des fortgeschrittenen Alters
Probleme hatten. Warum nicht, ne? Ich war übrigens derjenige, der den Treppenlift angebracht hat.
War das ja?
Also den gab es nicht schon immer, den Wagenmeister gab es viel länger schon.
Ach was, guck.
Ja, genau, aber warum soll man nicht den älteren Stammgästen Respekt zollen?
Wirklich.
Und schau, wir hatten jetzt Anfang des Jahres 40-jähriges Firmenjubiläum.
Ja.
Also Kowalke. Das heißt, morgen ist er noch älter. So, ich sag mal, wenn jetzt vor 40 Jahren der Stammgast meines Vaters 50 Jahre alt war, so, dann ist er logischerweise heute 90. Und es ist doch cool, wenn auch er noch heute seinen Geburtstag bei uns feiert.
Absolut. So. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich so, also es ist roter Teppich, ne? Also roter Stoffteppich auf den Treppen. Es ist ein Empfang wie in einem Varieté-Theater. Es ist eben dieses Gefühl, dass alle Mitarbeiter dort seit 100 Jahren arbeiten, ohne verstaubt zu sein. Gibt so ein paar Häuser, die können das einfach. Jetzt bist du 26, übernimmst den Laden von deinem Vater, hast bei Jürgen Müller gearbeitet, hast in Jahreszeiten gelernt, hast ein bisschen was auf der Pfanne. Jetzt, das ist die Zeit in Hamburg gewesen, wo es relativ viele junge wilde Köche gab. Ich sag mal Neil Cox, Four Experiment, das Weiße Haus, das Okay, Darling Haber fing an, in die Startlöcher zu kommen, das Engel. Da ist viel passiert. Mhm. Und dann kommst du an mit Treppenlift. So, weißt du, was ich meine? Das war so eine aufregende Zeit in Hamburg.
Ja, aber ich bin natürlich da eine andere Unternehmensstruktur reingekommen. Ne? Also wir waren eben kein Startup, logischerweise, schon lange nicht mehr, sondern schon längst etabliert, gut eingesessen und standen für Qualität und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auch. Und dann gehst du natürlich ganz anders rein, als wenn du jetzt Newcomer bist und ja.
Aber was war die Motivation, den Laden zu übernehmen?
Die Faszination.
Du hättest ja auch, keine Ahnung, auf der Reeperbahnladen machen können. Du hättest ja auch, keine Ahnung, in einem jüngeren Viertel, in einer jüngeren Ecke, in einem, also da war, aber du bist ja ganz bewusst, hast du dich entschieden, auch das Erbe deines Vaters anzutreten.
Ja, das war dann eher ein Überfall, muss ich sagen.
Ja, okay.
Ich habe damit nicht gerechnet. Ne?
Ja.
Also ich bin in die Gastronomie gegangen, weil ich während meiner kaufmännischen Ausbildung gespürt habe, das ist nicht mein Ding.
Ja.
Also aus der Bank, da muss ich raus.
Ja.
Also ich habe die Ausbildung natürlich zu Ende gemacht. Aber dann sofort in die Gastronomie danach. Ne? Ja. Während der Bankenlehre auch schon viel gejobbt, immer bei Papa. So mal in der Küche, mal im Service, mal im Buffet. Also wir nennen Buffet die Getränkeausgabe bei uns. Und so wuchs ich schon ganz in jungen Jahren dann da rein. Und das war mein Ding. Und ich dachte dann, ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Ne? Also ich hatte auch das Ziel, mich selbstständig zu machen, auf jeden Fall. Wollte dann nach Jörg Müller vielleicht noch eine Kochstation machen, aber dann auch raus aus der Küche. Und unbedingt in die...
Ich glaube, ich habe gerade gesucht zu der Zeit.
In die Rolle des Gastgebers.
Hättest du das gemacht?
Weiß ich dir.
Wenn der Fischereihafen angeklopft hätte? Naja, er hat mit 26 dieses Restaurant ja übernommen.
Ja, ich habe gerade ausgelernt mit 26. Also deshalb, da war ich gerade fertig mit der Lehre. Ja. Also da war ich noch ganz unten.
Du hättest Nein gesagt.
Was?
Wenn dich warum auch jemand gefragt hätte, ob du zum Fischereihafen möchtest als Beikoch oder als weiß ich was.
Boah, das ist eine gute Frage. Ich hatte mal überlegt, glaube ich, mich dort zu bewerben, aber ich bin damals in die Knie gegangen vor der Masse, vor der Menge. Weil das Niveau, also die Menge der Gäste war unvorstellbar. Wie viel Essen haut ihr an richtig guten Tagen raus?
Also ohne Corona haben wir bestimmt 350 Gäste am Tag.
Ich komme aus einem 40-Sitzplatz-Laden, mhm. Weißt du, wir haben 30 Gäste gekocht, easy peasy irgendwie, und dann auf einmal vier, und wo ich never ever kriege ich das hin. Das ist wow. Und die Küche war schon immer gut. Damals habe ich noch nicht die volle Schönheit erkannt. Ich war auch mit meiner Großmutter in der Ersteinladung ein, zweimal da und dachte immer, ach, wie schön und wie gut es meiner Oma hier geht und wie gut das Essen war. Allerdings war ich immer in den Klassikern. So Senfsoße, Hamburger Pannfisch, Steinbord, ja. Also so sehr plain als solch. Und dachte, schon schön, aber muss ich das lernen, ja oder nein? Weil ich noch nicht verstanden habe, worum es bei diesem Konzept ging. Zum Kochen musste ich nicht hin im ersten Moment, dachte ich. Ich habe es später erst begriffen. Sondern da war ich auch eher Jörg Müller, ne, auf Sylt. Wie gesagt, ich habe den Job nicht angenommen, weil der mir zu wenig geboten hat für zu viel Arbeitszeit. Mit zu viel Kochen. Da war ich ja auf Sylt auch nichts machen. Nee. Außer Flaschen sammeln, um noch zusätzlich mein Getränk zu haben. War aber, wie gesagt, im Nachhinein würde ich sagen, ja. Mhm. Das sage ich inzwischen auch jedem, der, aber egal, mach erstmal weiter, Dirk.
Im Umkehrschluss, Dirk, könntest du dir jemals ein Etablissement wie die Bullerei vorstellen, zu führen?
Also bevor ich im Fischereihafen angefangen habe, auf jeden Fall. Und da war ich also völlig offen. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich natürlich an der Stelle bin, wo ich bin, bin ich heilfroh und das ist super, war genau der richtige Weg für mich.
Weil, wenn man die beiden, also ich muss das mal kurz für die paar Leute, die vielleicht den Fischereihafen nicht kennen, mal ganz kurz visualisieren. Das Fischereihafen-Restaurant.
Dankeschön.
Okay, kurz versuchen zu visualisieren. Also man kommt, wie Tim eben schon sagte, wir sind ja direkt am Wasser. So, Man kommt also diese schwer beteppigte Treppe nach oben, wahlweise mit dem Treppenlifter, gibt dort dann direkt bei einem Host sozusagen seine Garderobe ab, wird dann reingeführt und hat zur linken einen sehr großen Gastraum und zur rechten eigentlich sofort die Oysterbar.
Mein Lieblingsort.
Wirklich der positivste Auge des Sturmes ist. Also herrlich. Also man kann ihn auch nicht besser malen, diesen Ort. Ne? Du denkst irgendwie, du bist bei Kiroyal. Irgendwie vor Ort kannst du, glaube ich, nur an zwei Stehtischen sitzen oder wahlweise stehen. Warum ist das dein Lieblingsort?
Weil es ein Rückzugsort war für mich. Also ich muss dieses Bild nochmal kurz aufmachen. Zu der Zeit 96, als Dirk das Ding übernommen hat.
97.
War noch eine Zeit, da war unten am Hafen noch sehr viel Verkehr, wenn ich das mal so titulieren darf. Verkehr, der im Auto stattgefunden hat, für Austausch von Waren. Ja. Und du bist diese kleine Seitenstraße beim Fischereihafen-Restaurant reingefahren. Und zu Gründungszeiten war es richtig räudig da noch, also richtig hart räudig. Ja. Und dann bist du rechts abgebogen und da gab es so einen kleinen Kai, wo so ein Ding ist. Und da wurde gerne mal verlustiert. Das heißt, wenn du Pech hattest, hast du auch gerne mal auf den käsigen Arsch von einem Beglückten geguckt, der hoch und runter, während du die Müllerin Seezunge gegessen hast. Ich weiß das sehr genau, weil wir später direkt daneben an oder ein paar Häuser nebenan, aber im selben Gebäudeblock sozusagen das okay aufgemacht haben. Ja. Und da gab es immer unter großem Gejohle, wenn das eben jemand nicht mitgekriegt hat, ist da am Kai, das war so eine illegal, also wie so ein...
Also im Prinzip so ein bisschen Fisch und Fix.
Ja, könnte man sagen.
Fisch und Fix.
Ja, Fix und Fox sozusagen. Fix und
Fox. Live vor Ort.
Also es hatte schon eine, das hatte Hafenatmosphäre, das Ganze drumherum. Und hätten wir die Sopranos in Hamburg, es wäre ihr Stammlokal gewesen. Boah,
perfekt, ja.
Hätten wir die Sopranos. Stilvoll.
Und er hätte die Gespräche in der Oysterbar geführt.
Richtig. Ja, du hast richtig. Und hinten im Hafenbecken wären Leute entsorgt worden. Ganz simpel. Es ist ein Mafialaden, aber at its best, weil der dampft Atmosphäre. Der ist so.
Super.
Und diese Menschen, die auch sind, weil es waren alle Großen dieser Welt, nennen einen aus der Showbranche und sie waren der Essen. Hey!
Oh, Essen. Aus Stichwort. Da kommt hallo, nämlich der hallo, Nächste. Hallo.
Und sehr gut. Ich war schon enttäuscht.
Unvermeidliche Persönlichkeit aus dem Fischereihafen-Restaurant. Benjamin ist am Start. Der neben der Mama Kowalke Susanne nämlich auch, kann man so sagen, fest zum Interieur gehört und nicht weggedacht werden will, Dirk, oder?
Herrlich.
Auf jeden Fall, 10 Jahre sind das auch schon, ne, Benni?
Ja, ungefähr.
Genau.
Aber mitgejobbt schon seit, 94 das erste Mal so ein bisschen in der Küche mitgeholfen, geschrubbt.
So, und jetzt müsst ihr unbedingt ein Bild davon machen.
Ja, und dann gerne die Bestecke für die Herren verteilen, aber bitte fotografiert und Tim.
Ich sag mal so, dadurch, dass er das kennt, kannst du das ruhig auf meine Seite stellen. Oder wolltest du auf?
Ja, ich wollte, weil ich weiß, wie gerne Sebastian Matthias Mark.
Ja.
Ich habe eine Auswahl an.
Macht mal hier. Ich konzentriere, genau. Gib erstmal Tim. Ich nehme das, was wie meine Mutter sagen würde, ich mache mir ein Brot.
Was Rest bleibt. Ich nehme mal das.
Das ging schnell.
Ich nehme mal das.
Ja, Dirk, also Benjamin gehört natürlich auch fest zum Inventar bei euch im Fischereihafen, korrekt?
Genau. Papa hat sich dann über die Jahre natürlich ein bisschen auch zurückgezogen. Und irgendwann kam Benny auf uns zu, nachdem er eigentlich in einer ganz anderen Branche unterwegs war.
Was denn?
Er war gelernter Automobilkaufmann. Genau.
Okay.
Und habe aber, wie gesagt, von Jugend auf auch schon immer gejobbt bei uns im Fischereihafen, ne, am Buffet, und kann den Laden auch aus den Katakomben, also vom Scheitel bis zur Sohle sozusagen. Und sagte, also wenn ich ganz ehrlich bin, am allerliebsten würde ich bei euch mitmachen. Oder bei dir mitmachen. Und das war natürlich das allerbeste Angebot in der ganzen Personalgeschichte, in Anführungsstrichen, was mir je gemacht haben, wo immer gemacht wurde. Und dadurch habe ich jetzt seit 10 Jahren eben einen mega genialen Partner.
Ey, wir sind so ähnlich, das glaubt man kaum. Wir kriegen jetzt hier feinstes Porzellan gerade, Kredenz.
Von Schung.
Mit Goldrand. Original habe ich vor 3 Jahren auch gekauft, Porzellan wieder mit Goldrand. Weil ich das eigentlich Stil und Klasse läuft manchmal in ganz kleinen Punkten ab. Gar nicht so in dem, das ist schön.
Toll.
Das
ist so, ne? Tatsächlich auch wie wir die.
Natürlich.
Auch wie wir die Lasagne von Crassiella letztens serviert bekommen haben. Es war auch der perfekte Teller, ne?
Exakt, darum geht.
Die Bullerei und der Fischereihafen oder das Fischereihafen-Restaurant ist dann ganz offensichtlich in der DNA dem Gast gegenüber gar nicht so unterschiedlich, Tim.
Ist identisch. Und ich muss dazu sagen, dass das Fischereihafen-Restaurant für mich ein ganz großes Vorbild ist. Also ohne Wenn und Aber. Und ich darf mich auch über Soprano, Mafia, mafiöse Strukturen, Treppenlift nicht lustig machen. Ich darf aber drüber schmunzeln, weil ich so liebe, weil es eben dieses Kleinod ist, der Besonderheit. Und gerade wenn man reist, es ist alles Pimki, Orsi, H&M, Karstadt, Meckes und Steffen Hensler inzwischen auch überall. Es wird banal. Das ist wie, und ich will niemanden angreifen, wenn du hier auf Sylt nur noch, wie heißt der?
Gosch.
Ja, ist in Ordnung, ist gut. Aber ich will mehr. Ich möchte mehr Charakter. Ich möchte mehr Individualität. Und das ist wie ein kleines, unvernünftiges, gallisches Dorf da oben irgendwie, was einfach jeglicher Entwicklung trotzt. Aber, und das ist das, was das eigentlich Zauberhafte ist, ihr modernisiert, ohne zu modernisieren. Ihr bewegt euch behutsam nach vorne, Step by Step. Das heißt, ihr haltet mindestens 1-2 Generationen eure Kunden gebunden und schafft aber Raum für neue. Und das ist eine Leistung, die von der Frankfurter Allgemeine, oder was war das?
FAZ, richtig.
FAZ, zu Recht honoriert worden ist. Zu Recht als Top-Gastgeber 2018. Gibt's wahrscheinlich nur aufgrund der Tatsache, dass du mehrere haben musst, Abwechslung. Weil sonst.
Benjamin, erzähl uns doch mal vielleicht ganz kurz, du hast hier mehr oder weniger den halben Fischereihafen, das halbe Fischereihafen-Restaurant reingebracht. Was genau haben wir hier? Du darfst in dieses Mikro oder in dieses sprechen. Wie du bleib in der Familie, gehst zu Dirk, genau, hervorragend.
Ja, also für Tim und Dirk habe ich unseren jungen Matthias, so einen neuen Matthias mitgebracht.
Ist Matthias-Zeit der
Karte? Ist Matthias-Zeit, genau.
Dicht an der Karpfenzeit.
mit Speckstippe, Salzkartoffeln und frischen Schneidebohnen.
Schneidebohnen, das Wort.
Schnibbelbohnen.
Auch schön, aber nochmal Schnibbelbohnen. Wann hast du das letzte Mal in so einem Hipster-Restaurant Schneidebohnen gehört? Gar nicht.
Nee, super. Nee, und ich habe irgendwann mal versucht, Sebastian und Matthias bei uns beizubringen. Hat nicht geklappt.
Ist ein Ignorant.
Deswegen habe ich für ihn eine kleine Auswahl, unser Fischerei auf dem Teller, so ein bisschen dein Räucheraal, den du so liebst, auf Kräuterrührei mit Schwarzbrot. So ein bisschen Heringshappen mit Curry, Thunfisch-Tatar, bisschen Räucherlachs und so Gamba im Knuspermantel, den hat Sebastian gerade direkt aus der Hand vom Teller runtergeschnappt.
Und daran erkennst du auch, wes geistigen kulinarischen Kindes er ist. Ist halt frittiert. Also so voll frittiert. Also im feinsten Sachen, aber ihr nehmt das frittiert.
Aber das kann ich richtig gut.
Das kann ich richtig gut.
Du bist mehr die Kartoffel.
Und ganz wichtig, zum Abschmecken nachher, ne, den kleinen.
Unbedingt.
Ich weiß nicht, ob ich die Marke sagen
darf. Doch, Helbing.
Klein Helbing, genau.
Helbing. Wir dürfen,
ein schönes Jever.
Wir dürfen, also ihr dürft alles. Wir dürfen stolz sein auf die Sachen, die wir können.
Mit dem Helbing-Kümmel hat er natürlich mehr dem Matthias jetzt auch Tribut gezollt, ne?
Ja.
Und du musst ihn mal bitte auch probieren. Ne? Ich weiß, wie du den A liebst.
Ich genieße ihn gleich. Also ich freue mich die ganze Zeit schon drauf. Es gibt zwei Dinge.
Probier bitte diesen Matthias.
Zwei Dinge, die müssen wir nämlich gleich mal besprechen. Ja. Aal.
Ja.
Ne? Weil da ist ja auch eine Meer also mehr ist, nee, mehr wäre, was nicht stimmt, was nicht stimmt, aber ihr seid outstanding in der Altqualität und ihr hütet das Geheimnis ob der Herkunft, genauso wie die Rezeptur von Coca-Cola. Was Quatsch ist, weil die Hamburger Gastro ist ein Gossip-Country. Das heißt, wir wissen, wo ihr das herkriegt. Wir haben aber so viel
Respekt. Heute lüften das Geheimnis.
Ja, aber wir haben so viel Respekt, dass wir es nicht nutzen. Das ist nämlich die Herausforderung, dass wir wirklich sagen, nein, das ist, gehört dem Kowalkis. Das gehört uns. Aber die Begeisterung für so ein tolles Produkt, das überschlägt sich auf uns. Und ich weiß schon seit Jahren, wo es herkommt. Und ich tue immer so, als ob ich nicht wüsste, ach Mensch, toll. Weil ich das so feiere und weil es so ein unfassbar schönes, perfektes Produkt ist.
Erklär mal den Signature-Dish, den du da vor dir hast. Du liebst den, ja?
Weiß Schwarzbrot, ich. Rührei, Räucheraal. Und zwar Räucheraal in einer Perfektion, cremig, dezentes Raucharoma, ohne Bitternoten, die Fettigkeit perfekt ausbalanciert durch die Garmethodik, das leichter einsalzen, schätze ich mal, es wird leicht gesalzen, weil ganz ohne wird es nicht funktionieren.
Genau, die werden also 12 Stunden vor dem Räuchern, ne, werden eingelegt. Ja. So eine Salz mit bisschen Wacholder, Lorbeer, so ein bisschen, ne? Ja. Aber sonst wäre der fade. Ne?
Und eine perfekte Rauchnote, perfekt, also so, dass du kaum sagen würdest, ah, es ist geräuchert, sondern es ist einfach so eine, ist wie so ein Lavendelbad, was sich ja wirklich auf der Zunge umarmt. Es ist, also schmeckt nix nach Nadel, nix nach irgendwelchen Barbecue-Schwarznoten. So. Das ist einfach so unfassbar elegant.
Ja.
Und das Ding ist, da brauchst du nicht nachdenken. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, die muss ich ein bisschen verklausuliert erzählen. Der letzte Moment, wo ich dann Vater getroffen habe.
Ja.
Ich habe ein besonderes Event gefeiert im Hotel 4 Jahreszeiten und habe meine Freunde dort zusammengesammelt und habe einen Abend vorher Rüdiger Kowalke und Ingo Peters dort in der Bar getroffen. Die saßen zusammen. Papa ein bisschen angeschlagen, aber trotzdem gut beieinander. Und ich sage, oh Mann, das wäre so schön. Weißt du, was ich mir nochmal wünsche von dir morgen zu meinem Ehrentag? Ein Aal. So, einfach dumm sein, ne? Einfach plappern. So, einfach ihm auch die Wertschätzung geben. Tag später, wir haben Empfang, also ich begrüße sozusagen meine Gäste. Und auf einmal steht Rüdiger Kowalke in Kochjacke neben mir und serviert uns allen Häppchen, genau diese. Schwarzbrot, also Pumpernickel mit Rührei und Räucherei. Digga, mehr Tränen, mehr.
Das wusstest du nicht?
Nein. Ach so, ich habe mir einen Aal gewöhnt. Ich dachte genauso wie ich heute. Ich wollte einen Aal haben. Weil das war einfach alles. Das war so, ich wünsche mir von dir einen Aal. Was ich schon mal lustig fand, dass ich mir einen Aal wünsche. Und dann steht er höchstpersönlich, Dachterrasse, serviert den irgendwie und hat sich das nicht nehmen lassen, gemeinsam mit dem Team uns oder mir diese Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Musste er nicht, gab es keinen Auftrag für, wurde nicht bezahlt, es war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Let's Genetik.
Was ich eingangs meinte, kannst du nicht lernen.
Kannst du nicht.
Kam von Herzen.
Ja, absolut.
Ja, ganz klar. Aber ich sage auch gerne was dazu jetzt zu dem Hersteller im Grunde genommen, das ist nämlich Harald Rolf. Ich gebe das jetzt mal preis. Der gute Mann ist mittlerweile, hat die 80 überschritten.
Ach
was. Ja, der war eigentlich schon, ich glaube, Mitte der 90er ist er eigentlich schon in Ruhestand gegangen. Könnt ihr ruhig googeln.
Hat er kein Zeug. Ihr verballert ja alles.
Genau, weil er macht das wirklich als Hobby so, ne?
Ja.
Also, ja. Mein Vater hat ihn mal auf dem Golfplatz getroffen, Mitte der 2000er. Da war schon ein paar Jahre eigentlich in Ruhestand. Hatte mal 15 Altonaer Räucheröfen, so in den 70er, 80er Jahren. Also richtig großes Unternehmen. Und einen hat er aber nicht verkauft, einen hat er behalten. So ein bisschen für den Notfall. Ne? Und dann haben wir ihn zusammen so ein bisschen überredet, nach dem Motto, willst du jetzt nur noch Golf spielen? Oder vielleicht so nebenbei auch noch ein bisschen mal so räuchern, ne? Zumindest für uns.
Ja.
Und das fand er gut. Und seitdem, Mitte der 2000er, das ist auch schon wieder 15 Jahre her, räuchert Harald Rolf für uns in, ich glaube, so ziemlich dem letzten originalen Altonaer Räucherofen, der, glaube ich, Ende der 20er Jahre gemauert wurde. Und er hat das ja auch schon von seinem Vater übernommen. Für uns nach seinen Originalmethoden in diesem Ofen, die Aale zweimal die Woche, bringt sie persönlich bei uns vorbei und macht sich auch mal einen Jux draus, ne? Hält den Klönschnack mit den Küchenchefs, mit mir oder probiert mal Matthias oder so.
Kleinen Lütten-Lütt oder sowas noch zwischendurch.
Ja,
oder?
Ne? Ihm macht das Freude.
Ja.
Kommt zweimal die Woche vorbei und.
Was passiert, wenn er einen Plan hat?
Ja, dann schickt er, hat einen Mitarbeiter noch.
Ja.
Ali aus Togo.
Ja.
Genau.
Der ist wie alt?
Dem hat er das jetzt beigebracht. Der ist im besten Alter. Jünger als wir.
Und das heißt, die Nachversorgung ist sozusagen, was passiert, wenn dieses Produkt.
Die Frage habe ich ihn auch schon.
Ein Ende findet.
Habe ich ihn auch schon 2-3 Mal gestellt, natürlich. Aber er sagt, Mignon, mach dir keine Sorgen. Erstens bin ich fit wie ein Turnschuh. Das heißt, ich mache das noch eine ganze Weile. Und wenn das mal so ist, das hat er mir neulich erst gesagt, das fand ich sehr lustig, dann werde ich dir meinen Räucherofen vermachen. Ich werde ihn abbauen bei mir und im Fischereihafen-Restaurant einbauen. Ob er das jetzt wirklich einhält, da bin ich mal gespannt.
Das Ding ist, dann hast du zwar den Ofen, aber kannst ihn auch so bedienen, weil das Produkt ist magisch. Das Produkt ist wirklich magisch. Und das finde ich also das Schöne, warum ich manchmal gegen Trends bin, wenn Köche alles selber machen. Ich finde, manchmal muss man auch die Perfektion einem Handwerk gegenüber auch Demut zeigen und sagen, hey, ihr könnt es, also wir können es zwar auch ein bisschen, aber also der Aal ist unfassbar gut. Mhm. Was zeichnet einen guten Aal aus? Warum ist er so teuer und ist der eigentlich bedroht?
Also bedroht würde ich nicht sagen. Der ist relativ stabil so im Preis. Mhm. Und die sind ja Wanderfische. Ne? Mhm. Die gehen jedes Jahr, dann kommen die rüber, schwimmen durch den ganzen Atlantik. Mhm. Und werden dann am Ende, ja, unser kommt aus Dänemark. Mhm. Also Ostseeaal aus Dänemark, Schweden teilweise. Ne? Aber Harald Rolf weiß natürlich ganz genau, wo welcher Lieferant über die Jahrzehnte, ne? Der die grüne Blankaale sind das ja, ne? Das Urprodukt, wo er die einkauft und in welchen Mengen und so. Ja, und dann ist es die Kunst des Räucherns. Einmal der Ofen selber und dann musst du natürlich wissen, also erstmal dieses Einlegen, 12 Stunden, wo drin, wie ist das also gewürzt und dann auch das Räuchern selber. Die werden ja heiß geräuchert in dem Ofen, also bei circa 70 Grad hängen die Aale dann also 2-2,5 Stunden im Rauch. Mhm. So, dann musst du eben wissen, welches Späneverhältnis, also Holz, ne, Buche, Erle, so. Das eine ist mehr für den Geschmack, das andere für ein Aroma und auch für Qualm ist auch wichtig. Also wie viel Rauch ist da drin, ne? Die müssen ja richtig im Rauch hängen, werden auch verschlossen. Und dann muss dann ab und zu Späne nachfüllen. So alle, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten muss man mal kurz aufmachen. Besprenkelt auch die Späne so ein bisschen, feuchtet die an, so dass, wenn das dann oben raufkommt, wieder mehr Qualm entstehen. Ne? Aber das darf nicht licherloh und brennen da drin, sondern muss so bei 70 Grad gehalten werden. Und das ist alles eine Kunst für sich, eine Wissenschaft für sich, die keiner besser beherrscht als Harald Rolf.
Das ist eh geil, so die Beherrschung von Feuer und Rauch, das Beherrschen.
Aber es hört sich ja eigentlich an wie das perfekte Originalgericht für Kitchen Impossible.
Ja, wäre unwürdig.
Ja?
Naja, das ist perfekt. Also nochmal, wir reden hier von perfekt.
Naja, du sollst es hier nachkochen. Das war dann der Rau oder der Teduk oder sonst.
Nein, da geht es
muss er irgendjemanden hinschicken.
Nee, das, also
der nur scheitern kann.
Das sind so Sachen, die ärgern mich immer, weil das ist einfach so, es ist unmöglich. Es ist unmöglich.
Wie würdest du denn an den Signature-Dish rangehen? Also das eben thematisierte Pumpernickelbrot geröstet
mit. Ich würde ins Fischereihafen-Restaurant fragen und würde fragen, habt ihr mal Aal für mich? Egal, wo es herkommt. Mhm. So, ich würde sagen, habt ihr mal Aal für mich? Dann würde ich Rührei machen. Würde das Anständige machen und der Aal. Bäm. Es ist die Demut des Koches vor einem geilen Produkt. Das ist wie Trüffel und Ei, Trüffel und Pasta. Das sind einfach, manche Dinge müssen nicht erklärt werden, manche Dinge brauchen nichts. Viele Dinge brauchen keine Panade und auch keine Friteuse. Nur am Rande. Ich muss nur gerade feststellen, wie unfassbar eingeschränkt du bist.
Wäre ich jetzt?
Ja. Ich bitte dich. Ich bring dich jetzt an deine Grenzen. Aber ich muss es einmal sagen. Nein, stellvertretend für alle. Probiere bitte diesen Matthias. Nur ein kleines Stück.
Du musst ja schon mal durch.
Nur ein ganz kleines. Ich mach dir das da. Und sag mir, was man daran nicht mögen kann.
Ich mach's noch schlimmer. Ich habe ihn noch nie probiert. Es hat mich visuell nie angemacht.
Dann bist du irre. Und lass das mal auf deine Zunge zu gehen. Wie vanillig das Ding ist. Wie der Schmelz auf der Zunge. Wie wenig fischig. Wie fast Marzipanesque. Das ist so eine Konsistenz, die ist perfekt.
Hätte mir Benny so verkaufen sollen. Dann hätte ich sofort, der hätte gesagt, mach mir zwei. Nein, nee, in der Tat. Lecker. Wirklich.
Salzig, aber nicht salzig. Nicht overdone.
Er hat ihn schon vor sich stehen.
Stimmt, ich erinnere mich.
Und ich musste wieder mitnehmen.
Ich verstehe das, weil alle Leute denken immer silbrig, das schmeckt wahrscheinlich richtig fischig, Mathe. Das haben alle kein Verständnis.
Es ist nicht so fischig, Grüße an Strohe. Es ist nicht so fischig, wie ich es erwartet habe.
Nein, überhaupt nicht. Es ist perfekt. Das ist so, wow, der ist gut.
Genau, aber auch um das Produkt, genau, das liegt uns ähnlich sehr am Herzen wie der Aal.
Wir machen QVC hier. Kann man den Aal eigentlich und das Ding auch zum to go bestellen, also hier so Lieferservice? Also wenn jetzt in München jemand hört und sagt, ich möchte das Ding gerne haben.
In München ist schwierig.
München ist schwer, ne?
Ja. Benny, der war während des Lockdowns auch, der hat auch immer mal geliefert, ne? Mit dem eigenen Auto so.
So Trämpfe da wahrscheinlich so
die Ecke. Das macht er natürlich, aber mal eben nach München, das geht natürlich nicht. Aber Matthias ist gut für To-Go, ne? Den kannst du ja also Zimmertemperatur essen.
Ja.
Ah, das ist ein bisschen schwieriger, weil die musst du zumindest das Rührei frisch machen und das Brot braten.
Ja, jetzt muss ich eine Sache einmal mal probieren, weil da bin ich Meister drin und da würde ich auch einen Wettkampf gegen das Fischereihafen-Restaurant antreten.
Ja.
Hausfrauensoße.
Ja.
Ein Gottvater auf Hausfrauensoße.
Erklär bitte mal Hausfrauensoße.
Bitte, Dirk.
Hausfranzose. Mhm. Ja, also, wenn man so will, ein Apfel-Zwiebelschmand, ne? Das wichtig ist, also Zwiebel, Äpfel mundgerecht schneiden und dann wird das also auch eingelegt hier. Mit wenig Mayonnaise und bisschen und Sahne.
Das wird auch weiterhin so genannt.
Und ne? Die also muss auch gut durchziehen, das ist wichtig. Ne? Also kann sich eine Hausfranzose machen und eine halbe Stunde später essen.
Geht gar nicht.
Geht gar nicht, also die muss schön über Nacht.
Wie Kartoffelsalat.
Richtig.
Ja, ziehen Quatsch. Lassen. Also norddeutscher Mayonnaisensalat. Der muss ziehen. Habt ihr Kartoffelsalat bei euch?
Natürlich.
Ja? Mhm. Wer macht den?
Mirko, unser Chef kalte Küche.
Der macht den wirklich?
Ja, klar.
Das sind ja manchmal meistens so Hand, also so Bereiche, die wurden meistens an Küchenhilfen abgegeben, weil sie standardisiert sind, immer gleich ablaufen und die es dann irgendwann zu einer Perfektion treiben, dass der Küchenchef gar keine Ahnung mehr hat, wie es geht.
Nein.
Das ist wie die Frikadelle in der Oberhafenkantine. Der Küchenchef weiß nicht mal, was drin ist. Aber der Mensch, der ihm hilft, der weiß es exakt. Der ist der Gottfaser von der Frikadelle.
Aber das ist doch höchstwahrscheinlich genau dann für diese Institutionen, um das Wort nochmal zu bemühen, genau die Geheimrezepte, die es wahrscheinlich braucht. Ne? Du hast jemanden, der genau weiß, was er tut und wie er es tut und bist großzügig genug als Chef, ihn genau das machen zu lassen, weil es ein Geheimnis des Erfolges ist.
Ja, richtig? Absolut. Und hier bei dem Matthias nur einmal und dann müssen wir mal wieder auf relevante Themen kommen.
Also ja, ich habe ein großartiges Thema.
Normalerweise brauchst du Hausfrauensoße, um den ranzigen Geschmack von Fisch zu übertünchen. Ja, also kann man ein bisschen sagen, ein bisschen Mayonnaise klatscht man zu. Das ist ein bisschen wie die Marinade. Und ich weiß, jetzt hassen mich alle von Lammkoteletts beim Metzger. Mhm. So, da ist ein bisschen was nicht ganz in Ordnung. Mhm. Machen wir mal ein bisschen Marinade drüber, ist lecker. Schmeckt man, ist lecker. Jetzt hassen mich alle, das stimmt nicht. Das ist eine alte Welt, aber früher war es so. Und Matthias hat eigentlich immer ein bisschen was gebraucht, um geleitet zu werden und auch was Ruppiges. Das Ding ist Marzipan. Mhm. Perfekt.
Genau. Wo ist aber, der her? Aber es gibt ja auch da Qualitätsunterschiede ohne Ende. Ne? Also es gibt ja wirklich von
Matthias.
Ja,
brutal.
Von Weltklasse Matthias, würde ich mal behaupten, wie dieser. Mhm. Bis hin zu geht gar nicht.
Ja.
So. Und deswegen, dieses Produkt liegt uns auch sehr am Herzen, wenn es auch nur immer 8 Wochen im Jahr ist. Aus Holland. Also, aber ja, auch also Hollands gibt es ja auch solche und solche Produzenten. Und auch da sind wir extra wegen Matthias 3-mal hingefahren zur Fischmesse Bremerhaven.
Um wirklich Fischmesse.
Um wirklich den besten Matthias-Produzenten ausfindig zu machen.
Ja.
Und wie weit? Kühnchef und all, und Vater dabei und so. Und irgendwann wussten wir, wer die besten Produzenten sind. Ja, und jetzt ist das beständig von der Qualität, ne?
Gibt es Jahrgangs Matthias?
Sehr gut. Ja, Premium heißen die.
Premium-Aktien.
Wir hatten das letzte Woche mit Randall Kofer, der brachte Jahrgangs Sardinen mit. Das hat Tim komplett überfordert, weil er sich vorstellen konnte, wer oder was ist eigentlich eine Jahrgangs Sardine, was dann aber gut erklärt wurde.
Dieser Matthias, wenn der jetzt ist, wie er ist, wie lange ist er haltbar? Habe ich mich schon oft gefragt.
Also wenn er noch eingeschweißt ist, lange im Kühlhaus, wenn du ihn aufgemacht hast.
Und wie lange?
Essen. Ja, wenige Tage, ich habe das nie probiert.
Richtige Matthias-Saison ist von wann bis wann?
Die ist bis Mitte August. Also Mitte Juni bis Mitte August.
Mitte August, das heißt rein theoretisch nur 2 Monate.
Also die liegen ja in Salzfässern.
Genau.
Ne? Dadurch reifen sie. Ja. Dadurch werden
Können
sie
die überreifen? Oder ist das einfach, man nimmt die raus, die man braucht?
Ja, du hast so und so viele Tage, weißt du. Und wenn die dann durchgereift sind, das ist ja ein enzymatischer Garprozess.
Ja, genau.
Und irgendwann sind sie in dem Sinne gar.
Ja, garen die weiter dann?
Nee, dann ist es vorbei. Wenn du sie aus der Lage rausnimmst, ist es vorbei.
Weil es ist ja so, das Interesse, ist es ein Saisonprodukt oder ist es, weil wir feiern das ja hier in Norddeutschland immer noch, hier mit der in Cuxhaven.
Ja, gibt verschiedene Methoden. Also wichtig ist natürlich die Zeit an Bord, also die vergeht, das muss kurz sein. Der muss frisch bleiben, der Hering. Hm? Also entweder kannst du sofort fangen und einfrieren an Bord oder du kannst seegekillt, gibt's glaube ich auch. Ja. Sofort und dann an Bord schon verarbeiten. Ne?
Aber die Frage ist halt, wie kann ich also Spargel zum Beispiel hat ja den großen Vorteil, du kannst die Saison nicht verlängern. Tiefgefrorener, eingelegter, fermentierter Spargel, alles Dreck. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ist Schrott. So, nee. Man bietet hin und wieder den Leuten manchmal was an, aber nix. Nochmal, da bin ich ein oh, jetzt hätte ich fast das schlimme N-Wort gesagt.
Moment, welches?
Das mit dem Arzi.
Ach so, das müssen wir verifizieren, dass du von dem schlimmen N-Wort
redest. Ach so, entschuldige. Ja. Wo ich sagte, ja, Spargel ist nun mal, lass uns doch die paar Sachen, die wir noch haben in der Saison, lass uns die doch auch einfach hochstilisieren und lass uns die zelebrieren. Und ich will keine Klugscheiße haben, dass man Spargel vorher und nachher auch noch essen kann. Spargel hat eine Saison, da freue ich mich drauf und gut, ist Fresse halten. Ob das stimmt oder nicht, will ich mir das nicht nehmen lassen.
Ah, okay.
Und das Ding ist auch beim Matthias, ist er auch ein eher, zumindest im Norden, ein saisonaler
saisonales Produkt. Ja, genau. Und wenn du dann abends, ich sag mal im Januar, Matthias, ich habe ja keine Saison. Ich sag richtig.
Der hat doch biogenetisch hergestellt.
Da kommt dann so ein bisschen, deshalb wollte ich einfach mal ein für alle Mal fragen, weil im Supermarkt kriege ich Matthias das ganze Jahr lang. Ja. Kack Matthias. Aber ich kriege Matthias.
Ja, muss nach Holland.
Hä?
Ist nach Holland.
Das war die Frage. Also wenn ihr jetzt, ihr lasst eine Menge vorproduzieren oder was macht ihr damit?
Also du kannst die natürlich eingeschweißt dann, ne? Eingeschweißt und im Kühlraum. Da sind die dann schon viele Wochen haltbar.
Ja.
Das würde gehen. Aber warum, ne? Die Matthias-Saison, die endet dann offiziell. Das hängt ja damit zusammen, wie die Fische unterwegs sind, auf Wanderschaft sind. Das sind ja jungfräuliche Heringe.
Wir müssen mal ganz kurz Benjamin verabschieden. Benjamin, ganz herzlichen Dank für all das, was du hier angeliefert hast.
Ich freue mich, mal dabei gewesen zu sein.
Wirklich, da haben wir mal Kompetenz und du bleibst sitzen, ey. Ja, Wahnsinn. Unfassbar.
Das ist das Kreuz, was du tragen musst, Tim.
So, kommen wir jetzt mal auf die relevanten Themen. Hast du irgendwas vorbereitet?
Ja, also passt auf. Wenn ich gefragt werde, Sebastian, welche Restaurants kannst du mir in Hamburg empfehlen? Dann sage ich, und das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, die drei folgenden Dinge. Ich rede vom Nikkei 9 oder dem Grill oder dem Herlin im Hotel für Jahreszeiten. Ich rede von der Bullerei oder ich rede vom Fischereihafen-Restaurant in Hamburg.
Ja.
Weil ich, und das ist das kleine Oberthema, was ich gerne heute mit euch besprechen möchte, sage, dort wird nicht nur gut gegessen, es ist das perfekte Gastgebertum. Hm? Die Bullerei hat einen Host, der empfängt, was ja in Deutschland nach wie vor nicht zum Standard gehört, also jemand, der Hallo sagt, der die Temperatur des Gastraumes aufnimmt und dementsprechend auch handelt und dem Gast immer das Gefühl gibt, gut aufgehoben zu sein. Ähnliches widerfährt einem im Fischereihafen-Restaurant. Man wird empfangen, man wird geleitet und mehr oder weniger sehr unaufgeregt durch den Abend geführt und im Hotel für Jahreszeiten selbstverständlich auch. Ich rezitiere ein weiteres Mal Ulrich Tuco, der sagt, ein Gastwirt ist immer auch Schauspieler und seine Wirtschaft eine Theaterbühne. Du wirst das Wort Wirtschaft sehr gerne mögen, Tim.
Ja.
Und Dirk höchstwahrscheinlich auch. Hat er recht und seid ihr eine Theaterbühne und müsst ihr eine Theaterbühne sein, um ein guter Gastgeber zu sein?
Also wenn ich antworten darf,
unbedingt, bevor ich mich ins Fettnapf setze.
Auf jeden Fall müssen wir das. Also ich finde das den perfekten Vergleich, den hat mein Vater auch sehr geliebt. Wir sind wie eine Theaterbühne, richtig? Kulisse muss da sein, ne? Das ist also, wir müssen bevor die Gäste kommen, alles gecheckt haben. Das Mise en Place muss stehen sozusagen, küchenmäßig.
Mise en Place ist alles Vorbereitete?
Vorbereitung in der Küche, dass wir danach loslegen können. Und ein Gast nicht eine Stunde auf sein Hauptgericht warten muss, das ist ja klar. Und du musst natürlich die Basics draußen, ne? Wie sieht der Laden aus? Ist alles sauber? Sind die Karten geputzt und alles clean so, ne? Sind die Stühle richtig gerichtet? Sind die Tische perfekt eingedeckt und so weiter? So, das Bühnenbild muss stimmen.
Und dein Vater hat auch gesagt, die Mitarbeiter, die mit schlechter Laune kommen, haben die gefälligst an der Garderobe abzugeben oder wieder heimzugehen?
Genau, du kannst ja auch nicht auf die Theaterbühne gehen, wenn der Vorhang aufgeht und dann deine Rolle nicht kennen oder ja schlecht drauf sein oder so, ne? Dir bleibt ja nichts anderes übrig. Und bei uns ist es ähnlich. Du musst also sehen, dass du mit deiner Garderobe irgendwie auch in deine Rolle schlüpfst. Aber je authentischer du dabei bist, und davon, toi, 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 haben wir eben ganz, ganz viele, gerade Service-Mitarbeiter, desto besser, je weniger du dich verstellen musst. Ne? Und das bringen unsere Leute, finde ich, einfach zu großen Teilen sehr gut rüber, dass sie also den Gästen zeigen, wie gerne sie ihren Job machen.
Ja.
Mit welchem Herzblut. Ne? So, und das können die unterschiedlichsten Charaktere sein, ne? Bunt gemixt. Vater hatte früher nur Männer im Service, ne, in den 80er Jahren. Oder in den 90er Jahren hat er vielleicht mal eine Serviererin dazu genommen. Heute haben wir 50-50.
Servierdame wahrscheinlich.
Servierdamen, genau. So, und wir haben aus verschiedenen Nationalitäten, ich weiß nicht wie viel, ich sag mal 10 Vertreter, ne?
Bin mir relativ sicher, dass mehr.
Ja, kann auch sein. So. Das macht das Bild irgendwie bunt, ne? Ja. Und interessant. Und jeder hat seine Stärken und Schwächen. Aber wichtig ist diese Freude, ne? Dass du den Gast heißt, ich mach das gerne, ich kümmere mich um dich und also ich strahle was aus und so, ne? Und dann verzeiht der Gast auch Fehler. Also das ist viel wichtiger, das so rüberzubringen, das Sympathische und das Freundliche, als dass du den perfekten Service machst und von rechts und von links, das ist dagegen Peanuts.
ich muss jetzt das Wort Fehler googeln, das kenne ich nicht in meiner Welt.
Weil du es nur mit V schreibst.
Genau, Fehler mit V. Damals, als wir die Bullerei aufgemacht haben und das Ding, da waren wir, stand ich 24 Stunden im Laden, mehr oder minder. Natürlich habe ich immer zu Hause geschlafen. Aber hin und wieder musste ich auch mal 5 Minuten raus. Bin ich sehr oft ins Fischereihafen-Restaurant, habe mich an die Äußerbar gesetzt und habe einen Wein getrunken, einmal Rührei und irgendwas anderes. Ich habe meistens ein paar Austern gegessen, die mochte ich immer sehr, sehr gerne, weil ist ein Produkt, was ich so in meinem Laden nicht habe. Habe eine Stunde Auszeit genommen, habe mich erholt von dem Druck, den ich so habe, und bin dann wieder zurückgefahren und war frisch gestärkt. Also frisch gestärkt auf meine bestimmte Art und Weise. Weil ich wollte keine Vergleichbarkeit, ich wollte nicht irgendwie an mein eigenes Dasein erinnert werden, sondern ich wollte einfach nur mal eine Stunde Pause machen. Mhm. Bester Ort dafür, immer gewesen. Sollte auch Gastronomie sein. Und das ist deshalb dieser Vergleich mit dem Theater, ich würde auch sagen Zirkus, trifft's auch. Wir bauen eine Atmosphäre auf, um die Leute für 2 Stunden in einen Tunnel reinzubringen, wo sie links und rechts vergessen, wo sie sich nur darauf fokussieren, was drumherum passiert, ihre Gäste, ihre Tischnachbarn, das Essen, die Getränke. Und nach 2,5 Stunden werden sie wieder ausgespuckt in die harte Realität. Das versucht man künstlich ein bisschen zu verlängern, indem man sich 2 Gläser zu viel gibt, damit nochmal 1 Stunde denkt, man sei noch in dem Tunnel, obwohl man schon längst wieder zu Hause auf dem Treppenhausstein liegt. Aber grundsätzlich geht es um kurzes Geschichtenerzählen. Also wir erzählen Geschichten auf unsere Art und Weise. Und die, das ist das, was wir betreiben. Dann gibt es auch sowas wie eine Serie, also eine, ich sag mal so, das wird geskriptet, das funktioniert auch gut. Das nenne ich so Konzeptgastronomien. Und dann gibt es halt Gastronomien, die interessiert es nicht, was Atmosphäre oder Sinnlichkeit etc. Also das ist wie so eine Video-Wix-Bühne auf dem Kiez.
Porno-Kino.
Ja, nee, Kino hat ja noch Atmosphäre.
Porno-Kino.
Ja, das ist
Porno-Kabine,
Wix-Kabine. Wir reden richtig von dem Ding, irgendwie so, wo du 3 Euro reinsteckst, mag natürlich zu meinen Zeiten, wo du so einen zerkratzen Bildschirm hast, irgendwie bei der Leute, was auch immer mitgemacht haben, oder wenn ich so, Reulig. Oh, hier bin ich richtig geil. So, das ist Quatsch. Weißt du, das, ich sag mal, für das schnelle Schütteln hilft, aber,
nichts wie raus.
Aber es bringt einen echt menschlich und emotional nicht weiter.
Also so. Könnte man sagen,
Martin
Luther hat mal gesagt, ein freundlicher Wirt, das beste Gericht.
Ja. Stimmt.
Im Prinzip ist es genau so, wie du es gerade gesagt hast.
Es ist die Gesamtmischung, richtig scheiß Essen lässt sich auch durch einen freundlichen Kellner nicht verkaufen irgendwie, aber ich sag mal, ein freundlicher Kellner schafft es, ein freundlicher Gastgeber schafft es, den einen oder anderen Fehler, ich sag mal, behende zu machen. Und es geht um die Persönlichkeit, um die persönliche Struktur. Alle 3 Läden, die du nennst, zu denen hast du eine persönliche Verbindung aufbauen können. Entweder durch Leidenschaft, aber es verbindet dich was mit dem Laden. Deshalb sind es deine 3 Lieblingsläden.
Ja, aber trotz alledem kann man ja auch sagen, dass diese 3 Läden etwas gemeinsam auch miteinander haben. Und ganz egal, in welchen unterschiedlichen Preisklassen oder Etablissements sie sich bewegen, unterm Strich kommt ja die Gastfreundschaft raus. Also wie oft haben wir schon über das Hotel für Jahreszeiten geredet? Und ähnlich ist es ja auch in der Bullerei. Also,
da gibt es viele Läden in Hamburg, ne? Also ich möchte auch die.
Aber ich habe jetzt einfach mal aus meiner Sicht 3 genannt. Natürlich gibt es viele Läden in Hamburg, aber unterm Strich ist das, was Rüdiger Kowalke vorgelebt hat und Dirk mit Benny und Susanne aufgenommen hat, einfach etwas, was den Laden am Ende des Tages ausmacht, um dort immer wieder hinzugehen.
Dirk, du bist jetzt Unternehmer, Eigentümer, du trägst ein großes Erbe irgendwie und machst es auch wieder zum nächsten großen Erbe, das muss man auch sagen. Mhm. Ich würde jetzt nicht in deine Fußstapfen gerne reintreten. Das war vorher dein Vater, jetzt bist du's und machst es wirklich mit Bravour. Mhm. Jetzt hatten wir Corona, 40 Jahre. Gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, fuck? Weil das Jahreszeiten war das erste Mal geschlossen. Hm. Seit Existenz. Erster Weltkrieg nicht, Zweiter Weltkrieg nicht. Nichts hat diesen Laden geschlossen. Hm. Auf einmal kommt Corona.
Furchtbar, ja. Ging mir natürlich genauso. Eigentlich habe ich...
Beschreib mal bitte, wie es bei euch in so einem Haus war.
Fuck, eigentlich, ehrlich gesagt, ist gut formuliert, ne? Hab ich jeden Tag gedacht. Ja, es ging uns ja eigentlich wie allen anderen auch. Mehr als ein bisschen Abholservice, was natürlich Tropfen auf den heißen Stein war. Konnten wir nicht machen. Ich bin aber sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil wir auf die Weise jetzt den Kontakt zu den Gästen halten konnten. Mhm. Das war wirklich wichtig, ne? Mhm. Ich weiß nicht, was besser jetzt wirtschaftlich gewesen wäre, ganz zu schließen oder das, aber es war ganz, ganz wichtig, dass wir da waren. Das war eher ein Kundenservice, ne, als dass wir da jetzt irgendwie an die Wirtschaftlichkeit gedacht haben. Mhm. So, und dann ist irgendwo die Zuversicht, wir müssen abwarten, wie das mit der Impfquote ist und irgendwann ist Licht am Ende des Tunnels und irgendwann wird die Sonne auch wieder scheinen. Und Davon bin ich überzeugt.
Und jetzt machst du wieder auf. Merkst du Veränderungen innerhalb deines Schaffens an den Gästen, an dem eigenen Tun, an dem eigenen? Weil ich sage mal so, ich habe es neulich im Interview gesagt, ich habe einen weggekriegt. Also ich denke, ich stehe ein bisschen noch ambivalent zu dem Ganzen. Ich weiß noch nicht, wo ich bin gerade.
Ja, aber die Freude überwiegt jetzt total. Ne? Also man merkt jetzt so richtig, gerade die ersten 2-3 Wochen so, die wir jetzt hinter uns hatten, so wie viel Spaß das bringt. Ne? Also was das eigentlich wert ist, diesen Beruf ausüben zu dürfen, ne? War ja jahrzehntelang normal, ist ja klar. Hast ein Restaurant und kümmerst dich und bist da und machst es gerne. Aber wenn du dann wirklich mal über ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht darfst, und dann siehst du das erste Mal wieder besetzte Tische und fröhliche Gesichter und alle sind auch dankbar, ne? Wissen es alle mehr zu schätzen, noch mehr als früher, ne? Kommen die ersten Restaurantbesucher, dieses Funkeln in den Augen. Also das hat mich so aufblühen lassen wieder.
Wie sind bei euch die Zahlen?
Die wirtschaftlichen Zahlen?
Nee, einfach die Reservierungszahlen. Seid ihr schon wieder backup oder seid ihr noch, weil ich meine, ihr habt ja auch Abstandsregeln, Hygieneaufwände etc. Ich sag mal, beim Klientel auch.
Gut, die Zahlen, die verändern sich jetzt von Woche zu Woche. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Nächste Woche.
In 7 Tagen.
Woche, ja. Also wir dürfen jetzt seit innen, glaube ich, knapp 2 Wochen im Moment wieder öffnen. Und die Tatsache, dass unsere Terrasse, die zwar wunderschön ist, aber sie ist halt klein, ne? Und dass wir da sowieso nur 12 Tische haben, jetzt wegen der Abstandsregeln noch nur 9, ist das Verhältnis natürlich schlecht. Also die 9 Tische laufen natürlich wie geschnitten Brot, das ist klar. Aber für uns muss es innen wieder losgehen. Mhm. Und das ist Stand heute schwierig, weil wir entweder fragen müssen, sind sie doppelt geimpft? Und wenn nicht, haben sie einen Test von heute. Mhm. So, und das ist ein Hindernis. Ne? Dieses von heute, das war zwischen den ersten beiden Lockdowns nicht. Und da bin ich ganz ehrlich, würde ich auch, das mache ich einmal die Woche und freue mich, am Samstagabend essen zu gehen und habe ein Date oder sonst was. Aber dass ich jetzt für einen schnellen Lunch mal eben vorher mich testen lassen muss, das überlege ich mir zweimal. Ne? Und dann hole ich mir lieber irgendwo was und esse im Büro oder.
Aber das sind genau meine Fragen. Halt, was muss sich jetzt bald ändern, damit man, weil bei mir ist langsam das Problem oder nicht langsam das Problem und das ist kein Jammern, sondern es ist einfach eine Feststellung der Tatsachen. Ich fahre den Betrieb langsam wieder auf 100% hoch, aber mir ist es noch nicht möglich, 100% abzuliefern. Also weil eben bestimmte Kriterien noch nicht erfüllt sind und weil wir uns noch an Maßnahmen und Maßgaben halten müssen, die noch nicht gelernt und noch nicht inhaliert sind von jedermann. Grundsätzlich von der Haltung her ja, aber Terrasse, sitzen ohne Test, es fängt an zu regnen, willst du reingehen, muss ich demselben Gast sagen, geht nicht. Du darfst nur draußen bleiben. Das ist dann, wo ich, da wird zu meinem Gastgeber gehen, so widersprochen. Eben habe ich ihn noch bewirtet.
Ja.
Da war er gut genug. Jetzt muss er reingehen. Natürlich könnte er sich impfen lassen, aber nochmal, wir wollen keine Diskussion aufhören gegenüber irgendwas, sondern einfach die Situation. Und ich bin schon der Meinung, dass die Politik als auch eben oder im Wesentlichen die Politik jetzt wirklich mal gefordert ist, den nächsten Schritt zu gehen und ganz klar zu sagen, und jetzt werden wir ohne Bedingung öffnen und zwar ohne Wenn und Aber mindestens 3 bis 6 Monate. Weil erst dann du in eine Planungssicherheit kommst. Momentan lecken wir alle unsere Wunden, versuchen Dinge, gibt den eine oder andere Ausnahme. Aber grundsätzlich ist ein Unternehmen, und es war ein fulminantes Unternehmen, die Bullerei. Und ich weiß nicht ganz genau, wie es aussieht im Fischereihafenrestaurant. Aber es sind andere Zeiten. Also wir haben Rücklagen verbraucht. Wir sind jetzt in der neuen Marktwirtschaft. Und jetzt lernen wir alles ganz neu, ganz frisch. Wir starten nicht in das alte Business zurück. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe, egal mit wem ich mich drüber unterhalte, es hat noch nie einer gesagt, dass er wieder back ist.
Nee, also ganz
Freude, back. Die Freude ist groß.
Genau.
Die Dankbarkeit, wieder aktiv zu sein, wieder Gäste, die ist riesig. Aber manchmal wird ein falscher Eindruck erweckt bei vielen Menschen, die nicht das Gehör haben wie wir oder nicht die Wahrnehmung haben wie wir, dass sie sagen, ja, komisch, bei denen läuft das, bei mir nicht.
Weil ihr
es
wisst,
ist noch nicht rund.
Und weil ihr wisst, was es bedeutet, einen Laden wieder runterzufahren, wenn es an der Zeit ist. Du hast ja gesagt, es macht keinen Sinn, die Hauptbullerei alle paar Wochen wieder hochzufahren, weil das ein irrsinniger Arbeitsapparat ist, der dahinter steckt. Deswegen warst du verhältnismäßig länger geschlossen. Ich glaube, im letzten Sommer komplett.
Naja, das lag nicht an meiner Entscheidung, das lag daran, dass wir renoviert haben.
Okay.
Aber grundsätzlich waren wir 1 Jahr, 3 Monate geschlossen. Ja. Wir hatten 3 Wochen auf zwischendurch. Und jetzt muss ich das richtig wieder lernen. Das ist so.
Ja, ist klar. Wenn du ganz zu hattest, das ist dann auch mit den Geräten und so. Ja. Und wenn die alle aus waren, ne, da ist alles kaputt danach.
Wobei man es Wege. Ich habe neulich gegrillt auf der Terrasse. Leck mir am Arsch, habe ich mich dumm angestellt.
Ja, aber
ich kann es kompensieren mit meiner großen Fresse.
Auf der anderen Seite, ich war zufälligerweise da. Was? Hat man gesehen, du warst mehr oder weniger an jedem Gast auch dran. Ne? Ja. Also es war so wie geil, die Droge ist wieder verfügbar und ich nehme jetzt alles, was ich kriegen kann. Ist mir scheißegal, wer jetzt hier leer ausgeht. Ne?
Also ja, ich habe, während ich gedrückt habe, habe ich durch beißende Nadeln Pulver und Rauch genommen. Also, weißt du so. Ja. Und dann habe ich mich noch handwerklich mit dem Hammer auf den Kopf betäubt. Also es war schon krass. Ich habe es sehr genossen. Aber halt Exzess. Absoluter Exzess. Generell, glaubst du, dass wir durch sind? Oder bereitest du dich auf noch eine Phase vor?
Oh, da triffst du einen wunden Punkt.
Yep.
Ich bete natürlich, dass wir durch sind. Aber wer kann das schon beantworten? Also, wenn, also vierte Welle, meinst du, und nochmal schließend kommt?
Also momentan kriegen wir keine Zuversicht, dass es einen anderen Parameter gibt außer schließen, was ich ein bisschen vermisse, weil sonst könnte man jetzt sagen, okay, jetzt haben wir es und jetzt powern wir durch und jetzt pumpe ich alles rein und jetzt gehe ich in den sozusagen unternehmerischen Exzess, weil jetzt habe ich wieder 5 Jahre vor mir und nicht eventuell 2-3 Monate.
Also ich bin einfach mal so vermessen in Anführungsstrichen und glaube daran, dass wir nicht wieder schließen müssen. Die Impfquote wird jetzt hoch sein irgendwann. Also die doppelt Geimpften, das werden irgendwann 2/3 der Deutschen sein.
Gerade in deiner Gäste
klingt sehr lustig.
Ja, da hat er schon 2/3.
Team durch, safe.
Klar. Und dann kommt auch eine gewisse Normalität. Also ich glaube da fest dran. Alles andere würde mich auch verrückt machen. Und das will ich nicht.
Ja, das könnte ich genauso stehen lassen. Alles andere würde mich verrückt machen.
Wie viel Unternehmertum muss in einem guten Gastgeber stecken?
Also ich sag mal so, in meiner Welt hilft es, wenn man einen Partner hat.
Weil ich habe hier von deinem Vater, Dirk, der sagt, ein Restaurant muss wie jede beliebige Marke geführt werden, wie BMW oder meinetwegen Boss, egal was. Die gefühlsmäßige Bindung des Kunden sollte in der Gastronomie so wichtig sein wie bei jedem anderen bekannten Markenartikel. Vielleicht sogar stärker ins Gewicht fallen. Mhm. Hört sich ja erst einmal sehr clever an. Ist das viel zu theoretisch und viel zu Marketing und wirtschaftlich gedacht oder macht genau das, was ich eben fragte, einen wirklich guten Gastgeber dann halt auch aus?
Man muss da jetzt vielleicht ein bisschen unterscheiden, ob du jetzt eine Marke wirst im Sinne einer Kette. Diesen Weg gibt's natürlich auch, ne, dass du bekannt wirst, indem du
eher eine Love Brand wie der Fischereihafen.
Oder genau, hast du nur ein Restaurant, um das du dich dann ganz anders natürlich kümmern kannst und das machen wir natürlich. Wo du deine Persönlichkeit einbringen kannst.
Okay.
Ne? Und das wird dann immer dann gefährlich, wenn du dann noch einen 2., 3., 4. Laden dazu nimmst, obwohl dein eigentliches Konzept war, du bist persönlich da und Familie, Atmosphäre, Herzlichkeit und kannst das alles selber steuern und auch korrigieren vor Ort. Das geht dann sofort natürlich bei, ne? Weil du kannst keinen Spagat machen. Wie viele Leute haben das schon versucht und bereut?
Bist du, Tim, nur Gastgeber in der Bullerei, also echter Gastgeber oder bist du auch Gastgeber in der Botschaft, Gastgeber am Flughafen, Gastgeber in Wien? Bist du Gastgeber?
Ich bin ausschließlich Gastgeber in der Bullerei. Ist ausschließlich. So, ne? Ich kann ja nur an einem Ort sein und ich kann nur alles, was ich habe, da reinpumpen. Ich bin aber Unternehmer in den anderen Läden und arbeite dort mit anderen Gastgebern. Aber das Konzept basiert eben nicht auf Tim Melzer. Deshalb siehst du auch nicht Hausmanns Tim Melzer, sondern der es weiß, weiß es. Du siehst auch nicht die gute Botschaft von Tim Melzer. Wer es weiß, weiß es. Ich bin der Gastgeber in der Bollerei und in den anderen Läden habe ich andere sehr, sehr gute Gastgeber, weil auch ich werde ja älter. Und das wäre so meine nächste Frage, wenn auf zu Dirk. So ein Traditionshaus 40 Jahre. Wie schafft man es nicht alt zu werden? Wie schafft man das, seine Gäste neu zu begeistern, neue Gäste heranzuziehen?
Ja, indem man immer wieder natürlich auch personell sich also aufstockt, verändert. Ne? Wenn jetzt mal einer in Rente geht, ist ja klar, dann stellst du nicht jemanden ein, der auch schon 60 ist. Mhm. Da gibt's natürlich über Jahrzehnte gesehen eine gewisse Bewegung. Ja, dann sowas, ja, gelebtes Familienunternehmen, das spielt natürlich eine Rolle. Die nächste Generation kommt rein. Ich habe so wieder meine Leute in meinem Alter natürlich viel reingezogen, die dann auch kamen, wenn sie wussten, ich bin da. Mhm. Oder damals Richie. Mhm. Richie, unser Barkeeper, ne, die Legende. Mhm. Der hat eine ganz große Fangemeinde. So, die kommen ausschließlich, wenn sie wissen, Richie ist auch da. Und dann wollen die an der Oysterbar sitzen. So.
Ja.
Dann kam Benny. So, der ist nochmal 7 oder 8 Jahre jünger als ich, glaube ich. Und er hat wieder seinen Freundeskreis. Und Lena, seine Frau und so, ne? Und so ist da irgendwo auch immer so eine Entwicklung. Selbst meine Kinder, also was heißt Kinder, sind jetzt auch gerade 22 Jahre alt geworden.
Krass.
Ja, sind auch schon wieder am Start und haben voll das Gastrogen auch an sich. Ne? Haben wir so beide schon mehrere Wochen und Monate bei uns gejobbt auch. Mhm. Und auch in allen Bereichen, Buffet, sind sich für nicht so schade und greifen da voll an und sind also mittlerweile schon vollwertige Service-Mitarbeiter, ne?
Wie, was du ja sagst, man muss ein bisschen aufpassen, sein Zentrum nicht zu verlieren, wenn man wächst. Widerspricht eigentlich einer ganz klassischen Unternehmensstruktur, kein Wachstum ist Stillstand und Rückschritt.
Ja, aber wir sind all die Jahre mal gewachsen.
Wie denn?
Indem wir immer besser wurden.
Ja, aber weißt du, es hat ja irgendwann ein natürliches Limit. Also es gibt ja, also ja, außer Preiserhöhungen oder noch mehr reinzudrücken, aber du hast 12 Tische auf der Terrasse. Du hast nicht mehr Terrasse.
Das ist zu wenig.
Es gibt räumliche Schwierigkeiten. Also ich sag mal.
Aber ich sage jetzt allein immer die Oysterbar, ne?
Ja.
Als ich anfing, das war so zum Glück mein erstes eigenes Projekt. Das war auch cool für mich, weil wir das auch nach außen darstellen konnten. Ich habe am 1. Juli 97 angefangen und Ende Oktober war die Oysterbar fertig. Mhm. Die gab's vorher nicht. Mhm. So, und das war so ein Wow-Effekt.
Was war in dem Raum, wo die jetzt ist?
Da war früher die Garderobe.
Ah, ja.
Ne? Und ein Wow-Effekt und das waren irgendwie nochmal 15 Plätze mehr. Mhm. Zack, so. Die Balkonterrasse, von der wir gerade schon gesprochen haben, die gab's auch nicht. Mhm. Die kam 2001 dazu. Ja, die kenn ich. So, also 12 Tische, A4 Plätze, kannst du ausrechnen. Mhm. So, da, also mehr Potenzial geschaffen, Umbaumaßnahmen, das kannst du machen. So, und dann Aktion, ne? Immer so Menüs, Hummerwochen zum Beispiel, ist eine feste Größe geworden im Winter immer. Mhm. Mitte Januar bis Ende Februar machen wir traditionell so Hummerfestival. Mhm. Verschieden, also hat sich auch entwickelt. Und die letzten 5 Jahre waren jetzt eigentlich fast ein festes Menü, was so beliebt ist. Das geht wie geschnitten Brot, ne?
Hast du mal irgendwas von der Karte genommen oder aus dem Laden ausgebaut, wo du ein bisschen Bauchschmerzen mit hattest, wo du sagtest, aber es hatte jetzt wirklich seine Zeit?
Ja, es sind so ein bisschen, das ist aber dann, man beobachtet, ne, wie gut gehen die Gerichte.
Zum Beispiel.
Und wenn du da mal eins hast, so Aal, Grünen, Dill.
Der lief früher gut und jetzt
ja, weniger. Das war dann immer weniger. Mhm. Aber du hast ja natürlich auch ein paar, wieso haben sie das nicht mehr auf der Karte?
Richtig.
Na, okay, also ist auch eher so ein winterliches Gericht, ne? So Karpfen ist so ein Ding.
Oh, lecker.
Ja. Das Senfei, das höre ich immer wieder. Warum hat Tim das Senfei nicht mehr auf der Karte?
Eigentlich nur zur Abwechslung, weil du musst Dinge opfern, damit du dich weiterentwickelst. Und das Senfei wird garantiert mal wiederkommen, aber eben nur noch als Inzent. Ich finde nicht, dass ich in einem Alter bin, wo ich Klassiker schaffen darf. Der gehört noch nicht zu mir. Ich habe selber den Punkt noch nicht. Ich habe selber meine kulinarische Handschrift immer noch nicht gefunden. Ich liebe alles Essen. Ich liebe Senfsoße. Mhm. Und das Ei, das war ja nur damals für mich zu sagen, hey, schau doch mal, wie gut auch einfaches Essen sein kann. Dann habe ich gemerkt, ich werde zu meinem eigenen Klischee. Also weg damit. Ich will noch nicht mich entscheiden. Ich will noch nicht in einer, ich habe noch kein klares Konzept für mich entdeckt. Also auch wenn du sagst, Bullerei ist ein Steakhouse, dann sage ich, nein. Bollerei hat definitiv eine Qualität in der Fleischqualität und auch im Angebot. Aber wir sind so viel mehr als ein Steakhouse. Also bin ich immer schon fast empört, wo ich sage, was? Das ist doch Quatsch. Nur weil wir 3-4 Sorten Steak da haben. Das ist das, was der Gast sehen will. Und deshalb versuchen wir da immer wieder. Und manche Dinge, ich habe jetzt zwischendurch mal die Bolognese von der Karte genommen. Und das war ein Gericht, was nie von der Karte war. Das war im Weißen Haus nicht von der Karte wegzudenken, weil ich die einfach perfektioniert habe für mich. Und ein hochemotionales Gericht ist ein bisschen wie der Aal mit Rührei und Dingsbum. Also wenn was müsste ich dir zahlen, damit du das von der Karte nimmst?
Kannst du nicht bezahlen.
Siehst du? Und das meine ich. Und dann gibt's ein paar Dinge, wo du sagst, man, eigentlich kann man es nicht, aber es muss jetzt. Es ist durch. Aal grün ist sowas, finde ich total nachvollziehbar, weil es ein Gericht ist innerhalb dieser Karte, in der Modernisierungsprozess. Passt es nicht ganz genau, weil es noch nicht hip ist. In 10 Jahren wird das wieder Signature, wird es wieder kommen, bin ich mir sicher. Also, weil dann sich auch wieder die Kultur verändert hat. Jetzt wird alles ein bisschen Tuner, ein bisschen frittiert, aber das ist halt für die Frankfurter Ignoranten, die eben Hauptsache Fisch an der Küste, das, der darf nicht nach Fisch schmecken. Ja, also, ist so, trifft. Weil alles, was auch nur Richtung Fisch geht, ist ja so bei dir,
ne. Ich bin seit 2006, ich fühle mich als Hamburger, ich fühle mich nicht angesprochen.
Bitte.
Du kannst mich
mal. Austern hast du noch nicht gegessen, Matthias hast du noch nicht gegessen. Hast du mal Brathering wenigstens gegessen?
Na klar.
Rollmops?
Na klar. Und? Ich habe dich zweimal gerade schamlos angelogen.
Und, siehst du, aber das sind eigentlich die regionalen Klassiker, die einer Modernisierung bedürfen in der Wahrnehmung.
Ja, kann sein, aber gibt es denn so etwas wie ein hippes Gericht im Fischereihafenrestaurant, Dirk?
Oder ja, im Laufe der Jahre natürlich immer wieder, ne? Früher gab es fast ausschließlich die Klassiker. So, dann gab es so eine mediterrane Welle, so, sind wir auch mit aufgesprungen, ne? So als Richtung, 2-3 Gerichte in die mediterrane Richtung.
Campi Balsamico.
Dann kam
provinzialisches Gemüse.
Ja, dann kam diese Euro-Asia-Nummer, ne? Das gab's ja, als ich anfing alles, ja, war nicht dran zu denken. Ne?
Ja.
Also diese, bis Sushi richtig hip wurde, das hat erstmal 5-6 Jahre gedauert.
Ja.
So, aber das war auch ein Markt, gut, das ist nicht unsere Kompetenz, ja, aber unsere Sushi-Variationen, die wir haben, das ist auch ein fester Bestandteil auf der Karte und das läuft nicht schlecht.
Also ich, sag mal, inhaltlich und qualitativ braucht ihr euch nicht hinterm Hetzler
verstehen. Nein, das Sushi ist wirklich gut, aber dann halt auch stilecht auf einer verhältnismäßig alten Platte serviert. Ne? Also Stil,
Nee.
Aber Dirk, du hast mal gesagt, dass der Hetzler ein Idiot ist. Kannst du mir das näher definieren?
Vielen Dank für die Lüge.
Schön ein bisschen Kleinkrieg am Arsch.
Tim, ihr seid jetzt Fernsehpartner.
Ja, ich weiß. Trotzdem macht es Spaß, auf ihm rumzuhacken. Und Dirk sieht das genauso.
Dirk ist was runtergefallen.
Dirk nicht, ist
dass
doch
das
so,
gleich,
oder?
Nicht, dass das gleich tut. Aber interessanterweise macht er einen guten Unternehmer aus, dass man nicht nur Erfindungsreichtum hat, sondern auch eine gute Nase. Und Rüdiger, dein Papa.
Was hast du gerade gesagt?
Sondern auch eine gute Nase. Hm? Was hast du verstanden?
Nee, alles gut.
Einen guten Hasen. Hey. Das Valet Parking hatten wir schon angesprochen.
Ja.
Und dann habt ihr irgendwann den Business Lunch mehr oder weniger etabliert.
Richtig.
Auf einmal, bitte erzähl mal diese Geschichte, weil das finde ich schon sehr erstaunlich.
Gut, das kam so ein bisschen, da gab es eine gewisse Rückentwicklung in den 90er Jahren, das muss man ehrlicherweise zugeben. 80er Jahre waren also die goldenen Zeiten, ne? Wo wirklich, also auch mittags, da brauchte man keine Businesskarte, da hat auch keiner drüber nachgedacht, weil die Leute, die waren so in Stimmung.
Champagne,
Austern, Hummer, Steinbutt, Seezunge, lief schon mittags. Und der Laden war voll und es wurden noch Zigarre geraucht. Und der Humidor wurde schon mittags an den Tisch gebracht.
Oh, was für Zeiten, ey.
So, das waren Zeiten, genau. Natürlich alles unvorstellbar heute mehr und so Ende der 90er Jahre sah das anders aus. Und dann kam ich ja mit dazu und dann begann so ein bisschen die Zeit auch der Entwicklung der Meile, dass plötzlich also es nicht nur mehr das Fischereihafenrestaurant gab, sondern mehrere Gastrobetriebe. Das ging los mit dem Rief, dann kam dazu und die Bars am Fischmarkt damals und so. Und dann kam aber auch viel Gewerbe.
Horizontal.
Und Potenzial, also dieses schnelle mal Mittagessen gehen, mhm, um die Ecke. Dadurch wurde also ein großes Potenzial frei.
Schnelle Nummer im Sandwich.
Ja. Genau, und das war dann meine Stunde sozusagen, um zu sagen, okay, pass auf, da müssen wir mittagsmäßig, da brauchen wir noch bessere Preise und Bewegung, mindestens einmal die Woche eine neue Karte. Und dann bin ich auch losgegangen und hab mich da Klinkenputzen gegangen, hab mich vorgestellt bei vielen neuen Büros, alles, was da so entstand. Internet gab's noch nicht. Und habe Faxnummern gesammelt.
Weil ich eh für überschätzt Internet.
Faxnummern gesammelt.
Okay. Ende der 90er Jahre. Und dann war ich 2-3 Wochen unterwegs und hatte, glaube ich, 200 Nummern oder so zusammen. Oh, Wunder der Technik, die konnte man sogar schon zusammenfügen irgendwie.
Aber der gängige Schnitt und dann alle gewesen, 200 Nummern die Woche.
Hast du denn wenigstens schon mal einen Fax, also eine Mail hast du noch nicht verschickt, aber hast du schon mal einen Fax verschickt in deinem Leben? Auch noch nicht?
Nein.
Gibt's ja nicht.
Nee, aber das war, dann plötzlich kam da Bewegung dadurch rein, ne? Und wir waren so, würde ich sagen, von diesen hochklassigen Restaurants in Hamburg definitiv das erste, was damit angefangen hat. Business Lunch, kleine Preise und so, tagesgerecht. Da haben am Anfang einige so ein bisschen drüber gelächelt, das weiß ich. Aber es hat nicht lange gedauert, bis alle nachgezogen sind, ne? Und wo gibt's heute noch ein Restaurant, was nicht eine Tageskarte hat oder ein Mittagsangebot, ne?
Bullerei.
Ja.
Wieso?
Im Ernst?
Das ist Deli. Das ist aber ein anderes Konzept.
Hier, du mach dir gerne die Tür auf, Tim.
Boah, ich muss mal frische Luft rein. Ich glaube, ich muss mal 5 Minuten frische Luft
machen. Mach doch mal die Tür auf.
Kurze Pause.
Warte mal, Lukas, jetzt wo du gerade hier bist. Tim, du hast doch noch was für Lukas. Gib ihm das doch mal bitte. Weil unser Tonmeister Lukas hat heute Geburtstag. Und das müssen wir an der Stelle mal festhalten.
Ja, aber du weißt gar nicht, ob wir laufen.
Wir
sind doch nur nett, wenn das auch nach außen
geht. Ja, wir laufen jetzt wieder.
Ansonsten ist es echt schlecht.
Ich habe zu Lukas eben gesagt, pass auf, wir wollen jetzt das Nettes zu dir sagen, mach mal an.
Okay.
So, wir feiern heute ja nicht nur die bunten Farben des Regenbogens, sondern wir feiern auch Lukas, ja, unseren Tonmeister. Und Lukas ist wirklich ein Meister seines Fasses, muss man schon mal sagen.
Ja.
Und du hast ja hier was für Lukas, gib ihm das doch mal.
Das gebe ich. Diese Patient-HSV.
Ich habe das jetzt einfach mal in nur Zeitungspapier eingewickelt.
Nicht Zeitungspapier, das ist ehrwürdiges Geschenkpapier, nämlich Hamburger das Hamburger Abendblatt, Seite
von
Sport.
Heute.
Nur der HSV steht da drauf.
In von heute.
Du bist so. Aber auch nicht sportlich, Lukas. Na, happy Birthday.
Wieso, der ist sportlich. Guck dir nochmal an.
Pack doch erstmal auf, vielleicht hier ist es so ein Gastgeschenk, was aus dem Regal rumfliegt.
Hier wird er auch der Adonis genannt. Halt die
ich habe Sebastian viel Geld gegeben.
Du hältst jetzt deinen Schnauzen.
Mein Schnauzen.
Wow.
So, Lukas ist nämlich...
Ist das Schokolade?
Ich erkläre das den Zuhörern und Zuhörerinnen. Lukas ist Whisky-Fan und wir haben hier ihm einen Bannerhabian, einen 11-Jährigen, geschenkt. Reich und süß mit Fruchtkuchen und Vanillearomen. Sherry-Einflüsse verflechten sich mit würziger Zitrusnote, würzig mit Zimt, Pflaumenmus und Orangenmarmelade, kombiniert mit einem weichen... Alter, ist der teuer.
Haben wir den gesponsert bekommen?
Nee.
Tausend Nein. Dank.
Und dann machst du noch so Werbung dafür. Bist du irre?
Wirklich, ich bin auch gerade. Lukas,
gut mit Cola.
Lukas, jeden einzelnen Schluck hast du verdient. Wir möchten uns auf diese Weise ganz herzlich bei dir bedanken und dir nicht nur zum Geburtstag gratulieren, sondern auch wirklich sagen, und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, du bist, ehrlicherweise ist Lukas der Podcast, weil er macht alles möglich, egal welche Idee wir haben, vor allem was das Intro angeht, was Rausschneidereien angeht, und das ist ja gerade bei dir, Tim, 90% des Podcasts sind rausgeschnitten.
Denk an den Karpfen Matthias nachher.
Ja, Karpfen Matthias, yes. Lukas, happy birthday, vielen Dank.
Dankeschön.
Du bist im Prinzip das Fischereihafen-Restaurant unter den Tonproduzenten.
10% der netten Worte mal über mich, Digga, und ich würde gerne Haut kriegen.
Aber sag immer nur, wenn du nicht dabei bist.
Machen wir weiter.
So, happy birthday. Wir machen weiter. So. Hamburger Originale habe ich ja eigentlich hier. Ich habe hier zwei Hamburger Originale sitzen, was eine sensationelle Überleitung ist.
Bist du echter Hamburger?
Ich bin echter Hamburger,
Wo bist du geboren?
Heidberg Krankenhaus.
Ist das Hamburg?
Jo.
Okay.
Tankstädter Landstraße.
Dritte Generation?
Nee.
Siehst du, halber Hamburger.
So, sagt der Pinneberger. So, und was glaubt ihr denn, was die Definition, also was der typische Hamburger per Definition ist? Ich sag's euch.
Ja.
Verkaufstüchtig, kantig, klar und betend steif.
Ja, also sind wir beide auf unsere Art und Weise. Also, betend steif heißt ja nur Senatoren. Also, wir haben Stil. Also.
Ja, du bist ja sogar Inhaber des, wie heißt der Preis?
So wichtig ist dir das gewesen, dann erzähl ich nicht. Google das jetzt lieber, mein Freund.
Ich komm gleich drauf. Die Hamburger Originale finden auf alle Fälle hier statt und ihr seid ja beide da irgendwie so ein bisschen involviert, oder? Hände, Kowalke.
Ja, die gehen jetzt gerade an den Start. Das fand ich eine sehr smarte Idee eigentlich. Das ging, glaube ich, mal zurück auf Marc Zionis vom Tortue. Der hatte uns mal vor einem Jahr ungefähr...
Tortue ist auch ein unfassbar dämlicher Name. Aber ein schöner Laden.
Ja, ein schöner Laden.
Das Hotel.
Tortue, finde ich, klingt so nach Tortue.
Nee, du denkst an Tütü.
Achso, das meine ich.
Ein paar Kollegen, so Gastro-Kollegen zusammengetrommelt, ne, und hat gesagt, pass auf, Corona, das war so gleich nach der ersten, also Lockdown.
Ja.
Und hat gesagt, Mensch, was können wir machen, wo wir uns zusammen schließen, so ein bisschen eine Initiative, wie können wir uns gemeinsam irgendwie für Hamburg einsetzen und auch wieder dafür sorgen, dass auch wir wieder Gäste für die Stadt begeistern, ne. Also das, ja, irgendwo der Tourismus auch mittelfristig wieder angekurbelt wird. Also es war weniger die Idee, jetzt eine Kampagne so richtig zu machen, sondern vielmehr irgendwie so eine Initiative, so ein Schulterschluss erstmal. Gemeinsam sind wir Hamburg. Das ist eine Herzensangelegenheit, so eine Initiative, die verbindet, ne? Und ich sag mal, eine Initiierung der Stadt mit Herz, Vielfalt, Freiheit, Gegensätzlichkeit. Das ist auch ganz wichtig. So branchenübergreifend, ne? Also Leute dabei, aus Kunst und Kultur, aus dem Einzelhandel.
Aus Pinneberg.
Gastro eben, ne, ist klar, Hoteliers. Und ich finde das also von der Grundidee sehr smart. Auch, dass ich, sag mal, der einfache Imbissbudenbesitzer bis hin zu Ingo Peters von 4 Jahreszeiten, dass sie so da mitmachen, ne? Und, also ich habe auch gleich gesagt, also ich bin dabei.
Es geht also, ich bin, das macht mich ja wirklich ein bisschen stolz. Ich kokettiere damit immer so ein bisschen, dass ich ja eigentlich aus Pinneberg komme, aber dass man irgendwie eine gewisse Relevanz in während seiner Lebenszeit in Hamburg genießen darf, ist was ganz Besonderes. Wodurch auch immer. Eine Anerkennung der Menschen. Ich bin übrigens Ehrenalster Schleusenwärter. Das ist ein wirklich ganz besonderer Preis, denn ursprünglich nimmt der Hamburger keine Orden an. Der Hamburger an und für sich.
Weil er bescheiden ist?
Weil er aus Bescheidenheit ist. Er gebührt sich nicht Orden anzunehmen.
Du bist der Pinneberger. Deshalb gib mir den Schleusenwärter.
Es ist ja kein Orden, sondern eine Auszeichnung. Mhm. Das ist wieder ein Unterschied.
Stell dir mal vor, du würdest immer so einen Orden. Das will ich dir auch noch zutrauen, dass du den
zweiten
Orden anhängst.
Ich würde.
Fietes, bitte Orden mal für Tim machen.
Nee, aber können wir ja auch mal hier so Bundesverdienstkreuz und so. Das ist ja nicht so weit hergeholt. Also wenn ich schon meine Straße nicht kriege, dann
Für was?
Für, dass ich da bin. Was? Immer für was? Immer musst du was? Ich bin da. Und ich bereiche euer Leben, weil ich schnauze. Nein, aber wirklich grundsätzlich, das war das Schöne und Berührende während dieser Krise, dass eben die Gastronomie als auch viele andere Branchen sich gemeinsam Schulterschluss begangen haben und überlegt haben, ja, wir sind nicht nur ein Unternehmen, wir sind nicht nur Business, wir sind das Gesicht der Stadt. Mhm. Und wir prägen auch das Gesicht der Stadt durch unsere Unterschiedlichkeit, durch unsere Vielfalt. Und wir sind auch eine Motivation, Inspiration für Leute, diese Stadt zu besuchen. Und da verlieren wir uns nicht in falscher Bescheidenheit, sondern sagen, wir sind genauso wichtig wie der Fernsehturm, wie der Hafen, wie Hagenbeek, wie Einkaufsstraßen, wie und Gastronomie, Hotellerie gehört ganz, Kunst und Kultur gehört ganz wichtig dazu. Und Hamburg hat noch eine der ganz großen Möglichkeiten. Wir haben noch ein Gesicht, wir haben noch Charakter, wir sind noch nicht ganz gleich gebürstet. Auch wenn der Weg schwierig ist, es aufrechtzuerhalten, aber wir sind extrem divers auf engstem Raum. Und wir halten es aus, politisch, sozial anders denken, anders benehmen zu sein, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Mhm. In den meisten Fällen, bis auf ganz wenige Daten, die dann Ausnahme sind. Aber das ist dann so, ich sag mal, ein bisschen politische Walpurgisnacht. Und wir haben uns zusammengetan, um eben deutlich zu sagen, Hamburg ist eine Reise wert, gerade für die Menschen, die jetzt verunsichert sind, durch Lockdown, durch bestimmte Dinge, kann man wieder, darf man wieder und sagt, schaut, was euch entgeht. Und das kann man, viele, ich sag mal, Krähen sind lauter als ein einziger Spatz. Und dementsprechend positionieren wir uns und versuchen, dieses schöne Bild von Hamburg in unserem Verbund darzustellen.
Der Florian Randelkofer hat in der letzten Ausgabe gesagt, Tim, das Haus Dallmayr, das kann nirgends außer in München sein. Und ja. Deswegen ist auch nirgends. Ja. Fischereihafen, Restaurant.
Könnte in New York sein.
Könnte das woanders sein? Mhm.
Fischereihafen, Restaurant könnte in New York sein. Ich sag ja, die Sopranos. Mhm. Das Ding ist so, ich saß mal selber in im Meatpacking District in New York. Stand draußen, habe eine geraucht und da auf der gegenüberliegenden Seite war ein italienisches Restaurant. Auf einmal fuhren so 5-6 Stretch-Limos vor. Die Tür ging auf. Ich sag mal, 4-5 Klopse gingen da raus, alle Menschen ohne Hals, aber mit, ich sag mal, Anzügen halt. Und raus kam, dahinter kam wirklich das Cast von den Sopranos. Es waren leicht übergewichtige Damen und Herren. Die Damen, die Haare zu viel auftopiert, die Herren, die Anzüge ein Ticken zu glänzend. Vielleicht ein bisschen eine gewisse Farbauswahl und auch ein bisschen zu so blauwallartig gehend. Und waren sehr bedacht. Hatten noch ein bisschen viel Ringe an den Händen irgendwie so. Und du wusstest, das ist Oldschool Mafia. Das ist, und wenn, dann sind sie die größten, wenn nicht, dann sind sie die größten Pretender. Und irgendwie ist Kowalke für mich Mafia. Ja, und
das der Name so, schon, ne? Kowalke. Aal.
Nein, und man hat, da gibt's kaum Hinterzimmer, kaum. Es gibt eigentlich keine Hinterzimmer.
Keins, was du kennst.
Keins Hinterzimmer, die man kennt.
Aber nur die Luke.
Aber du denkst, das ist, ich war auch mal hier bei dem FIFA-Koch da oben in Zürich auf dem Berg. Wie heißt der, Herr Schnitzelheini? Sensationelles Kalbskotelett, da hat sich die FIFA immer getroffen, da sind die Armbanduhren getauscht worden. Das habe ich auch mal gesehen, da habe ich so eine Verein. Sensationell, wie heißt der denn nochmal? Guck mal,
Google. Zürich?
Ja?
Dolder?
Nee, oben auf dem Berg. Wirklich so Kalbskotelett und Steinpilze.
Und was ist das? Also für wen kocht der?
Ich meine, es ist UEFA oder FIFA? Was in Europa? UEFA, ne?
UEFA.
Ja. So, und da wurden denn Dinge besprochen. Und wenn die da fertig waren und dann danach ihr Schnitzel gegessen haben, da hattest du den Eindruck, da wurden große Dinge bewegt, weil das hatte sowas Strukturelles.
Okay.
UEFA-Restaurant Zürich. Oben auf dem Berg. Okay. Unfassbar netter Kerl. Ganz toller Gastgeber, aber auch so ein 60-jähriger Koch. Mann.
Nicht Dolder?
Nee. Viel klischeehafter. Egal. Aber das sind auch manchmal so Atmosphären, die man genießt. Und ich würde mich halt, im Kowalke würde ich mich nicht wundern.
Restaurant Sonnenberg?
Mit?
Kommt das hin?
Wie heißt der Koch?
Das finde ich jetzt irgendwie nicht auf die Schnelle. Aber ist doch egal.
Egal. Finden wir auf jeden Fall raus fürs nächste Mal. Viele Leute wissen jetzt genau, welchen ich meine. Aber ich beim Fischereihafen-Restaurant würde man sich nicht wundern, wenn da Gorbatschow neben Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen sitzt.
Also, ist es ja auch teilweise gewesen. Also da
aber auf eine natürliche Art und Weise, ne?
Richtig. Na? Genau. Und deswegen verstehe ich aber deinen mafiösen Ansatz auch nicht so richtig.
Das ist, glaube ich, die Atmosphäre.
Gar nicht wegen des Nebulösen, gar nicht wegen des Illegalen, sondern einfach, weil diese Atmosphäre, das ist so, da ist man...
Na, einigen wir uns so. Vielleicht meinst du, ein Mafiosi, der Erfolg in dem hat, was er tut, würde sich in einem Restaurant wie dem Fischereihafen-Restaurant sehr wohlfühlen, weil das viel mitbringt an Atmosphäre, an... Stil und Etikette, aber nicht zu laut ist.
Können wir mal dieses Kriminelle aus der Mafia rausnehmen, weil das hat definitiv nichts Schönes. Aber so diese Welt, sagen wir, die Sopranos, die finden wir geil, oder?
Ja, definitiv.
So, aber finden wir die Sopranos als Mafia geil? Nein, finden wir nicht. Das ist ein Scheißhaufen. So, da muss man einfach sagen. Aber das hat trotzdem irgendwas so ein bisschen, das ist wie die alten Lodderluden aus Hamburg. Mhm. So die alten irgendwie, die haben auch Kacke gebaut und haben auch Zuhälterei betrieben und so. Aber irgendwie war das Rotlicht von früher, hatte so eine, so ein Schmeckle. Weißt du, was ich meine?
Also ich
wüsste nicht, was ich meine.
Doch, also ich weiß, was du meinst, aber ich kann auch dir gerade verstehen, dass er natürlich
das nicht möchte, total unangenehm
dass,
ist, ja.
Dass sein Restaurant jetzt als Mafia-Schuppen. Deswegen hole ich euch da jetzt raus mit den vier ehernen Regeln, die dein Vater Rüdiger mal genannt hat. Erstklassige Qualität, persönliche Präsenz, vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis und eine herzlich familiäre Atmosphäre. Alle vier Punkte müssen jeden Tag erfüllt werden, jeden Tag im Jahr. Ist das am Ende das Erfolgsrezept? Ist es so einfach und doch so schwer?
Schöner Leitfaden, oder? Also mehr auf den Punkt bringen kann man es nicht, finde ich. Wenn du das wirklich jeden Morgen einmal nach dem Aufstehen durchdenkst und versuchst so ein bisschen, ne, den Tag damit, also dich begleiten zu lassen, dann bist du gut beraten.
Nehme ich dir sofort ab, ohne dir zu nahe zu treten. Ich würde sagen, Tim, hast vielleicht gar nicht die Zeit zu, morgens direkt diese vier Regeln dir einzubläuen, oder interpretierst du sie einfach anders und sagst, es ist genauso.
Ich pinkel diese Regeln morgens in die Schüssel, mein Freund. Ja. Ich habe sie in meinem Urin. Ja. Also das ist, es ist wie A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat, ein Gesetz, das du nicht ändern kannst. Es ist wirklich eine derart simple Zusammenfassung für ein erfolgreiches inhabergeführtes Restaurant. Man kann es nicht besser auf den Punkt bringen. Fertig.
Zweimal unterschrieben.
Ja.
Zweimal unterschrieben. Das perfekte Gastgebertum jederzeit nachzuerleben und nachzutesten. In der Bullerei natürlich, aber auch vor allem im Fischereihafen.
Eine Frage.
Hast du bestimmt noch, Tim.
Ja, ich habe noch zwei, drei. Aber eine stelle ich mal. Eine Frage, die man mir immer stellt, die kann ich nicht beantworten. Wo gibt's das beste Fischbrötchen in Hamburg? Wenn da Leute kommen irgendwie aus Wanne-Eickel und sagen, boah, habe ich Bock auf ein Fischbrötchen. Und dann denke ich immer, ah, schwierig.
Oh shit.
Ja. Nee, das haben wir verloren. Wir haben das alle verloren, wir Hamburger.
Ja, stimmt.
Das Fischbrötchen, den Kult.
Wahrscheinlich haben wir viel zu viel Fisch irgendwie in den eigenen Reihen. Ne?
Ich habe in Glückstadt mal ein sehr gutes gegessen.
Mhm. Ist jetzt Krabben. Weit, aber ist auch schön. Finde ich sehr, sehr gut. Aber
Ich war zu den Lockdowns mal in Grömitz. Da war ich vorher irgendwie nie. Und
das war doch illegal. Man durfte doch gar nicht nach Schleswig-Holstein. Nee. Dirk, entschuldige.
Doch.
Scheiße. Sag ruhig, Dirk.
Sag das. Du bist so ein Arsch, wirklich. Ich gieße immer auf dich. Ja. Und nachträglich angezeigt in Knast. Fischereihafen, Restaurant. Muss geschlossen werden, geht pleite. Tim hat einmal mit einem Satz eine Institution
im Erdboden
gleich gemacht und kauft den Laden auf.
Da gibt es jedenfalls zwei Läden direkt am Wasser. Die gehören zusammen, logischerweise. Gleicher Name, Falkenthal. Jetzt fällt es mir ein.
Genau. Ja.
Die hatten ein gutes Fischbrötchen.
Gut.
Das war mit schönen Krabben und so. Das Brötchen auch gut knusprig.
Was ist das Geheimnis eines guten Fischbrötchens?
Ja, es geht beim Brötchen los, ne?
Ja.
Eben nicht so ein Pappding, sondern.
Aber auch kein Rachenreißer.
Nee, natürlich nicht. Aber schön knusprig, ne?
Gut belegt, perfekte Kombination.
Ja, na klar.
Ja.
Und, Krabben gehört natürlich ein bisschen Cocktailsoße drauf, ne? So, und die muss vernünftig. Also.
Ja, also ich bin Matthias Brötchen-Fan. Also ich mag Matthias auf Brötchen mit richtigen, und das ist auch ein Geheimnis, mit Zwiebeln, die nicht bitter sind. Die eine leichte, süßliche Frische versprühen. Oh, dann kann ich abgehen. Das ist so. Eine ganz besondere Art von Zwiebel oder gewässert oder anders geschnitten. Bin ich lustigerweise, ich habe mich noch nie für interessiert. Aber ich bin auch dem Geheimnis noch nicht auf die Spur gekommen.
Der Zwiebel.
Dieser süßlichen, leicht fröhlich daherkommenden Zwiebelnote.
Mal so normale Zwiebeln oder rote?
Nee, weiße Zwiebeln. Ich glaube, es sind auch weiße Zwiebeln.
Aber wir nehmen immer bewusst diese roten Zwiebeln, weil die so ein bisschen milder sind. Ne? Die kannst du wirklich auch roh zum Matthias, das geht ganz gut für mich. Aber eine rohe weiße Zwiebel,
Scharf. Das ist denke ich auch, aber auf Fischbrötchen nicht. Da bin ich ein Fan von, was ich überhaupt nicht essen kann, ist Bratheringbrötchen. Da bin ich raus. Da bin ich wirklich so. Und was ich auch echt finde, das ist keine gute Fischfrikadelle in Hamburg gibt. Und jetzt bitte ich nicht drum, ich habe nicht alle gegessen. Wenn ihr einen Tipp habt, wo ich eine richtig geile Fischfrikadelle bekomme, bitte meldet euch. Da habe ich richtig Bock. Und damit meine ich jetzt nicht die von Tante Iglo.
Ich war am Wochenende im Treppenviertel, weil ich gerade drüber gesprochen habe.
Natürlich, im feinen Blankenese.
Im Kaffeegarten Schuld.
Brautschau, ne?
Im Kaffeegarten Schuld. Warst du da schon mal?
Nein.
Du? Kennst du das?
Nein.
Es ist wirklich ein ganz altes, klassisches Café, irgendwie auf der 178. Stufe. Es gibt jetzt keine Pointe. Es war einfach nur nett. Ich habe vorher ein Fischbrötchen unten Richtung Teufelsbrück gegessen und die waren leider nicht so prall. Hm. Also ich weiß auch nicht, wo es ist. Hm. Ich habe dir gesagt, keine Pointe.
Ist aber noch, was wir noch machen können. Hm? Das heißt, wir haben noch den Raum dafür, das beste Fischbrötchen zu kriegen.
Das können wir mal an die Fietes können tatsächlich mal, vielleicht weiß ja irgendeiner von den Zuhörerinnen oder Zuhörern, wo es in Hamburg, oder? Deutschlandweit.
Also generell würde ich mich freuen über Restauranttipps, Hinweise, weil natürlich wir auch sehr eingeschränkt sind und man merkt ja unsere Begeisterung
für Fischbrötchen
für alles
jetzt.
Eigentlich. Ich habe jetzt zum Beispiel von einem Chinesen gelesen in Hamburg, von dem ich glaube ich noch nicht gehört habe, aber das klang ganz interessant, Herr He. Zum Beispiel, wir sind ja Riesenfans vom Dim Sum House. Mhm. Und Herr He soll auch mal eine Alternative. Und ich finde immer ein Held, ich bin ja auch, ich ertrage ja auch Hänsler in der Küche, in der Stadt. Weißt du, was ich meine? Also eine Stadt darf auch mehrere
New
Helden
Kid
haben.
In Town.
Guck mal, wir haben beim Fußball haben wir Altona, Viktoria, Teutonia, HSV, St. Pauli. Also wir haben ja mehrere geile Vereine. So, und das darf eine Großstadt wie Hamburg sich erlauben. Dirk, hast du ein paar schöne Worte noch als Nachruf sozusagen an die Gastrowelt? Also nicht Nachruf, sondern so paar Worte, paar weise Worte.
Paar weise Worte ja. Sind auf jeden Fall, wir müssen positiv bleiben und es wird keinen schlimmen Lockdown mehr geben und bald werden unsere Geschäfte wieder gut florieren. Gut. Bleib positiv.
Ja, und ich sag mal, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht.
Mhm. Gut, also ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts weiter zu sagen als herzlichen Glückwunsch, Lukas. Schön, dass wir dich haben.
Ja.
Ganz herzlichen Dank, Dirk, dass du, ich glaube, nicht das letzte Mal hier gewesen bist. Tim, auch dir danke ich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier vorbeizukommen und dich hier niedergelassen hast mit dem Matthias.
Hat
seiner
Happy Birthday eigentlich eine Strophe?
Happy Birthday to you.
Und kann man das singen, ohne dass du dich anfühlst wie auf einer Beerdigung?
Ich mich oder generell?
Ne, generell. An dieses Rumgenöle, Happy Birthday to you.
Ja, du kannst so. Es ja auch auf Stevie Wonder singen und sagst, Happy Birthday.
Ja, aber dann kommt ja eine Strophe. Gibt es im Original Happy Birthday eine Strophe und was wird da drin gesungen?
Das ist eine sehr gute Frage, Tim.
Die ist wirklich
gut. Ja, das ist wirklich gut. Ich mache hier Happy Birthday Lyrics. Hm? Also, so. Und dann sagt mir Google, nö.
Aber
tatsächlich,
nö.
Nein, tatsächlich nicht. Das ist wirklich... Ist das, warte, ich zeig dir es.
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you.
Mach mal Tony Christie. Wir spielen immer Tony Christie ab, wenn jemand Geburtstag hat.
Das ist eine ganz geile Stimme gerade. Mach mal Tony Christie.
Ich erinnere mich, wir haben den 75. meines Vaters da gefeiert und die kam in bester Traumschiff-Manier mit den Fackeln.
Weil das Lied ist so ein bisschen fröhlicher.
Happy Birthday to you. Na, das ist das. Wie heißt der Typ?
Tony Christie.
Lebt er noch?
Der Tony
also das
Christi.
Lied lebt noch.
So, hier haben wir ihn. Ah ja, das ist Fischereihafen hier. Du, das kriegen wir Ärger mit der GEMA, aber da scheißen wir drauf.
Zahlst du.
Zahle ich, genau, aus der Portokasse. Und das hier ist nämlich die Musik im Fischereihafen-Restaurant, wenn ihr mir Geburtstag hat. Das ist für Lukas.
So, Lukas fadet gerade aus. Alle kriegen Schweiß aus.
Ja, weil er Angst hat wegen der GEMA.
Fuck! Nein! Happy Birthday, Lukas. Vielen Dank, Dirk, Sebastian. War nett wie immer.
Nett ist die Schwester von Scheiße.
Danke euch.
Mit dem Song und ciao.
Stimmt, das ist eine geile Nummer. Die mag ich auch.
Das geht raus an Lukas,
ja,
oder?
Das geht an Lukas. Und an die GEMA. Und wenn die GEMA dafür Geld will, schämt euch, es ist ein Geburtstagslied, das ist for free.
Für
Schlampen.
Für jemanden wie Lukas, der hat es wahrlich schon schwer genug im Leben.
Hart genug im Leben. Er hat sonst gar nichts, nicht zu essen, nicht zu trinken und kein Dach über dem Kopf.
Es ist nicht so, dass wir ihn nicht lieben würden. Er ist uns einfach so egal.
Ja.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.